Was geht ab? Servus, grüezi, jawohl. Ich bin Curly, ihr seid bei Terroir Adiletten und heute zu Gast Patrick Adank aus der Schweiz. Unser erster Schweizer Gast. Terroir Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Insta und abonniert unseren neuen WhatsApp-Newsletter. Aber jetzt kommt erstmal Willi.
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Grüezi!
Grüezi! Du bist ja richtig eingestimmt heute, hä?
Ja, voll,
Digga. Hast du als Kind immer Heidi geschaut?
Ja, klar.
Ja?
Auch, ja.
Mit dem Almöhi?
Ja, ich war auch live beim Almöhi öfter auf den Schweizer Bergen.
Auf den Schweizer Bergen. Hast du schon öfter Schweizer Wein getrunken? Weißt du überhaupt, dass es Schweizer Wein gibt, Curly? Dass die Wein anbauen?
To be absolutely honest. Nein und nein.
Nicht, gell? Aber du bist sicher Racketesser.
Ja. Aber dieses klassische deutsche Raclette. Tischgrill, Teferl, Mais-Raclette.
So wirklich. Aber ich wäre mal neugierig, wie viel Umsatz Teferl so an Weihnachten und Silvester macht.
Machen die eigentlich was anderes außer Raclette?
Ja, aber das ist sicher der Renner. Aber das ist so, das ist das Letzte. Wirklich. Ich kann das überhaupt nicht sehen.
Aber die Schweiz hat kulinarisch schon einiges zu bieten. Also ich finde, es gibt wenig Schweizer Gerichte, die nicht lecker sind.
Das kann sein, ja. Was meinst du? Zürcher Geschnetzel oder was?
Zürcher geschnetzeltes Raclette,
also Fondue, richtige Raclette.
Käsesalat, Schweizer Käsesalat, richtiger Überburner, Bündnerfleisch, etliche Käsesorten, Schokolade. Ich meine, alleine Schokolade.
Ja so, du bist ja auch nicht weit weg von da, oder?
Ja, voll. Ich bin 10 Kilometer von der Schweiz aufgewachsen oder eigentlich noch näher in Rheinfelden. Und es gibt Rheinfelden-Baden in Deutschland und Rheinfelden-Schweiz in der Schweiz verbunden über eine schöne Rheinbrücke. Das heißt, ich bin des Öfteren früher mal durch die Schweizer Hut gestriffen und habe die Lande unsicher gemacht.
Hallo, hallo. Sehr gut. Ja, wir haben halt einen sehr jungen Gast hier tatsächlich, was mir sehr Spaß macht. Ich bin da noch nicht so lang drauf gekommen. Das hat mich mal jemand probieren lassen, der Tobi Hess. Das ist der arbeitet bei einem Schweizer Weinhändler, eigentlich Deutscher, sehr netter Kerl. Und irgendwo in Prag in einer Weinbar habe ich dann den Winzer mal getroffen, gemeinsam mit der Sophie Christmann, weil die haben da den gleichen Importeur. Und dann habe ich mit dem plaudert und der hat auch studiert mit meiner Freundin und deshalb habe ich dann länger mit dem plaudern seine Weine probiert und das hat mich echt beeindruckt.
Dann musst du nach Prag fahren, um Schweizer Weine
zu trinken. Du schaust, oder? Wirklich, haben wir gedacht. Ja. Und er hat so ein bisschen neue Ansätze, junge Ansätze, sehr gute Ansätze und der macht dann Pinot. Ich habe bis jetzt nur den Pinot probiert, der mich wirklich vom Hocker gerissen hat. Das war echt saugeil und deshalb freue ich mich heute, dass er da ist, dass er Weine mit hat und dass wir die verkosten dürfen und dass man die Weine auch noch kaufen darf.
True.
True.
Weil es gibt auch wieder ein T&A Weinpaket.
Aber dazu erklären wir in der Folge mehr. Jawohl. Also, los geht's. Herzlich willkommen, Patrick Adank
aus Flash.
Herzlich willkommen heute bei uns, Patrick Adank. Sagt man Adank in Tirol?
Richtig, ja.
Hochschwitz.
Echt?
Endlich ein Schweizer. So viele,
ja, aus
so viele aus unserer Community wollten Schweizer.
Ja, endlich mal. Ich meine, es ist schon fast eine Schande, dass es so lange gedauert hat.
Ein Rookie noch dazu. Ein Young Gun, oder wie sagt man da? Rookie, Young Gun. Im Schweizer Gomillot 2020 zum Rookie des Jahres. Das ist ja eine besondere Auszeichnung. Das ist ja fast schon, aber Gomillot ist ja schon, wie soll man sagen, positiv, konservativ und dann noch aus der Schweiz. Und dann Rookie, das ist ja schon fast babymäßig eine Bezeichnung, ne? Weißt du, wie man so? So hinten nach so irgendwie. Seit wann machst du Wein?
Oh, seit wann mache ich Wein? Das ist schon lange her, aber also, so richtig Wein natürlich ab 2018 zu Hause. So richtig, wo ich wirklich selbst auch vieles mache. Aber vorher natürlich bei meinem Praktika, Studium und so schon früh in Kontakt gekommen. Vielleicht so ab 08, wo ich mich richtig interessiert habe, mit dem Thema Wein und so, ich auch ein bisschen Sachen selbst gemacht habe, zu Hause auf dem Weingut. Aber so richtig würde ich jetzt sagen, ab 2018, ja, wo ich wirklich sagen könnte, dass ich auch vieles entschieden habe, wie die Weine schmecken sollten am Schluss.
Das ist ja super, wie wir zusammengekommen sind. Wir haben uns nämlich kennengelernt in einer Champagnerbar in Prag. Wo ich dann irgendwo nach der vierten Flasche Champagner gefragt habe, komm endlich, komm zum Podcast. Wir nehmen was auf miteinander.
Da, wo du jetzt vor kurzem in Prag warst, oder?
Nee, vor einem Jahr, ein bisschen her, so circa ein Jahr, oder?
So, ja, 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 genau. Und
dann haben wir so ein bisschen Kontakt gehabt, so über WhatsApp.
Ich glaub, doch,
was nicht. War da eigentlich in Prag?
Stimmt. Wir waren bei der Weinmesse. Ja, ja, klar, klar.
Weil du warst dort mit der Sophie Christmann und noch irgendjemanden. Und ich war zufällig da auf ein Wochenende mit meiner Freundin. Mit
genau,
der und mit der hast du auch irgendwie studiert.
Genau, ich war auch in Geisenheim und so kannte ich deine Freundin bereits. Ja. Und da war eine Messe von einem Händler von uns, genau, Vino in Prag.
Richtig, und Karl und Theresa.
Ja, genau, Vino, genau, richtig.
Vino.
Gut, das ist ein super Händler übrigens. Arbeitest du noch mit denen?
Ja.
Top.
Ja, erstmal cheers, nice, dass du da
Prost. Bist. Prost. Zweiten Folgen cheers. Machen wir jetzt übrigens nur noch mit WinzerInnen, die auch Schaumwein produzieren. Das bringt die unglaublich weit nach vorne. Nach so einer Köfte, muss man sagen.
Wow, aber Köfte war geil. Oha, aber das ist auch geil.
So, wir müssen jetzt kurz haben einen Bildungsauftrag, bevor wir mit dir richtig ins Eingemachte gehen. Wir haben nämlich jetzt für alle ZuhörerInnen eine kurze Zusammenfassung über die Schweiz.
Schweiz ist geil.
Unter anderem auch die Bündner Herrschaft. Und da ist nicht nur die Heidi her. Heidi, kennst du?
Okay, ja, dann hat kurz gerade genau. Ich habe auf den Nachnamen gewartet.
Ja. Du hast schon wieder an Heidi Heida gedacht.
Ja, okay, I get it.
Und am Dirndl wird gejodelt, Karli. Gell? Da geht's halt
die Also,
das ist jetzt die Folge für Erwachsene. Wir haben ein kurzes Frage- und Antwortspiel. Ich habe in der Webpage meiner Freundin kurz gegoogelt.
Die in der was?
In der Webpage meiner Freundin. Oh, okay. Die schreibt immer so Blog-Einträge und das sind ziemlich hilfreich, weil die fasst alles immer gut zusammen. Und wir werden jetzt kurz die Schweiz erläutern. Und ich habe eine wunderbare Frage für dich vorbereitet und du beantwortest es einfach mit Ja, Nein oder ergänzt es ein bisschen. Ja, heute schon, weil ich weiß nicht, ob viele sich mit der Schweiz schon mal auseinandergesetzt haben. Ich mich wenig, weil wie viel exportiert die Schweiz? Circa 2%.
Mega weniger und das rum, ja. Fast nichts. Also,
ich habe schon sehr viel mit der Schweiz auseinandergesetzt.
Was hast du mit Schweizer Wein zum tun gehört?
Aber nicht mit Wein, wollte ich gerade sagen.
Naja, aber es ist ja ein Wein-Podcast.
Ja,
ist ja cool. Wir haben einen Winzer zu Gast.
Ich finde das ja gut.
Okay, cool. Die Schweiz hat 6 Weinbauregionen.
Mhm.
Ja?
Richtig.
Wir sprechen über eine Gesamtfläche von ca. 15.000 Hektar. Richtig. Dann haben wir schon gesagt, weniger als 2 Hektar Export.
Wie? Hä, das sehe ich nicht.
Was? 2%. Siehst du, dass gut aufpasst.
Cool. Ah, ja, okay.
Das, Wallis ist die größte Region mit ca. 5.000 Hektar.
Ja, richtig.
Was ist da wichtig?
Im Wallis, ja. Aufs Wallis bezogen. Der ist natürlich auch ein Alpental, wie wir es sind, in der Bündner Herrschaft. Höher gelegen, super spannend, weil du hast halt sehr viele verschiedene Höhenlagen von Reben, also von 400, 500 Meter bis über 1000 Meter, also die höchsten Rebberge Europas liegen auch da, Whisper-Termine. Das ist super spannend, das Wallis ist sehr vielfältig, aber das macht es auch ein bisschen schwierig natürlich, weil es so viele Sorten hat. So
viele Weine, auch autochtone
Rebsorten. Richtig, ja. Richtig, ja, wo man halt nicht den Zugang hat, wenn man es nicht vielleicht damit aufgewachsen ist. Ja.
Das macht es
ein bisschen schwieriger.
Perfekt, Raclette, Eglor, ne? Lass mal essen. Naja, Chasselas heißt dort Fondant zum Beispiel. Ne?
Fondue, Raclette, beste Leben.
Fondant, nicht Fondue. Ja, Fondant. Dann kommt Waadt, 4 Hektar, wieder größer als Chasselas. Mehr weiß als rot habe ich da stehen, stimmt das? Wird im Waadt mehr weiß als rot?
Ja, Genfersee, ja.
Gut, dann Genf.
Genf an sich, ja.
Jawohl.
Fast nicht bekannt in der Schweiz.
Ja, immer wichtig für Naturwein-Junkies, weil ich glaube, zum Jura ist es wirklich weit. Gell?
Richtig, ja. Bewegt sich mega viel da unten zur Zeit.
Ja.
So, war ein bisschen Dornröschen, Schlaf lange Zeit und jetzt hat es richtig viele junge Domains, die richtig Gas geben da. Richtig spannend geworden in den letzten Jahren.
Okay, Genf. Gut. Genf im Auge behalten. Haben auch viel Gamay und so, eher leichtere Webseiten. Ja. Gut. Dreiseenregion.
Kennt man wahrscheinlich fast nicht, weil es auch klein ist wie die Bündner Herrschaft. Viele kleine Weingüter, viel Pinot.
Hat generell, oder? Schweiz eigentlich mehr rot als weiß.
Ja, ja.
Gut. haben wir schon wieder Tessin.
Tessin, ja.
Circa 1000 Hektar habe ich da. Eher italienisch geprägt.
Fast nur Melo.
Von Lago Maggiore.
Ja, genau. Melo. Ja.
Super.
Ja, und Jura.
Ne? Was?
Hast du Jura schon gesagt?
Das war bei Genf, in der Nähe von Genf. Ah, okay. Gut. Und dann, ja, die gute alte Deutschschweiz, nicht?
Ja.
Super. 16 Weinbaukantone habe ich da noch stehen. Und da sind wir jetzt genau dort, wo wir eigentlich hin wollten. Nämlich Bündner Herrschaft, Graubünden, wo du herkommst. Grenzt an Italien und an Österreich. Hat ca. 400 Hektar. Und ja, ist bekannt für alles, was irgendwie Burgund ist. Ne?
Ja, viele Burgundersorten. Ja. Pinot vor allem, 70% Pinot Noir. Hauptsächlich in Graubünden. War nicht immer so. Wir können es danach, könnt ihr selber probieren. War mal geprägt weiß, also fast 100% Weißweine. Aber nur Sorten wie Weißer Elbling, was man fast nicht mehr kennt.
Weißer Elbling?
Elbling, ja. Hohe Säuren oder Kompletta. Mhm. Das, wo wir danach später trinken, sind Weißweine, wo brutal viel Säure haben. Das wollte niemand trinken und es hat nicht wirklich Spaß gemacht. Und dann kamen die französischen Söldner in die Region, so um 16. Jahrhundert rum, und die haben Pinot mitgebracht. Und dadurch hat sich das in kurzer Zeit geändert, weil sie viel mehr Bock auf Rot hatten, auf Pinot. Und hat sich die ganze Region dann komplett auf Pinot Noir verändert, also gepflanzt. Und seit da sind wir mit dem geblieben. Ja, gibt es immer noch sehr viel Spätburgunder bei uns, fast nur 70%. Und ich finde sogar, es passt eigentlich immer besser mit der Klimaerwärmung, die wir haben, weil es einfach auch ein bisschen ein Tick wärmer wird bei uns.
Also das ist doch super, weil du das gerade sagst, Klimaerwärmung. Wie stellt man sich das vor? Alle stellen sich wahrscheinlich vor, Schweiz, irgendwo in den Bergen.
Ja, ja.
So, ja. Aber wie läuft das? Also generell seid ihr da große Profiteure der Klimaerwärmung oder ist das eigentlich auch
problematisch? Doch, das muss man schon ehrlich sagen, weil wenn du auch alte Pinots von uns probierst, so aus den 60er, 70ern, boah, das hatte schon dann brutal viel Säure. Das hat fast keine Farbe, was Pinot natürlich auch nicht braucht. Aber
warum hat es keine Farbe?
Weil es einfach fast nicht reif wurde. Also es war wirklich sehr tief gelesen. Also wenn du auch alte Zahlungstabellen von Genossenschaften oder so raussuchst, siehst du erste, zweite Qualität, und erste Qualität war irgendwie über 80 Öchsle. Also wenn du das erreicht hast, dann hast du einen besseren Preis bekommen. Also es war wirklich unreif oder grenzwertig unreif. Und das hat sich natürlich schon extrem verändert bei uns. Also wir sind in einem Tal drin, das nach Süden runtergeht. Also dann gehst du Richtung Tessin runter bei uns, wenn du weiterfährst. Mhm. Aber wir sind natürlich auch nicht, es ist natürlich sehr bergig, auch wenn du die Bilder siehst, du bist wirklich in den Bergen drin. Aber die Lagen sind jetzt auch nicht auf 1500 Meter hoch. Also unsere Lagen sind so zwischen 400 bis 600 Meter drin. Und Weinbau war eh nur machbar in dieser Region dank dem Südwind, den wir da haben. Also dem Föhn nennt sich dieser Wind. Und der wärmt dieses Tal halt auf. Und jeden Herbst hast du wirklich so wunderschöne Herbstabende, wo du halt tagsüber noch 20, 24 Grad hast, aber nachts dann auch richtig kühl. Also nachts bist du dann bei 6, 7 Grad. So.
Okay.
Und das ist da halt schön für Pinot. Ja.
Wie groß ist euer Weingut?
Unser Weingut macht rund 10 Hektar. Ja. Machen wir selbst.
Und wie viel Rot-Weiß?
Ja, auch ähnlich, jetzt etwa 65% Pinot. Und okay. Der Rest ist auf Weiß verteilt.
Und wo ist das genau in Graubünden?
Das ist, wenn du eigentlich von Zürich Richtung Chur fährst.
Ja.
Chur, also 20 Kilometer vor Chur. Chur ist okay. Die Hauptstadt vom Kanton Graubünden. Und das ist eigentlich angrenzend, wie Willi schon gesagt hat, zu Liechtenstein, Österreich und zu St. Gallen. St. Gallen ist der Nachbarkanton. Das ist wirklich gerade der Anfang von Graubünden, vom Kanton. Danach wird es dann schon noch bergiger und auch höher von
ja,
der
voll, weil da, Höhe. Wenn du genau. weiter reingehst, dann ist ja so richtig schief.
Ja, ja, und da gibt es auch keinen Weinbau mehr. Mal. Also
da Rosa und Rosa und so, da gibt es keinen Weinbau.
So. Produzententechnisch, so was internationale Namen und so betrifft, seid ihr ja die Hollywood Hills eigentlich, oder? Bündner Herrschaft.
Ja, es wurde halt oft mit Burgund verglichen. Oder wird so das Burgund der Schweiz, weil es vor allem Pinot Noir hat oder fast nur Pinot Noir. Eben sonst jede Region der Schweiz ist halt sehr divers an Sorten. Mhm. Die haben so viele verschiedene Sorten, dass das auch immer ein bisschen schwierig ist, so ein Bild von außen. Klar hast du Watt mit viel Chasselas oder Gutedel,
ja.
Wo auch so ein Bild hat, aber sonst ist die Schweiz halt sehr, sehr divers an Sorten und die Bündner Herrschaft hat halt immer sehr, sehr viel Pinot und deshalb hat man das bekam man so ein bisschen diesen Übernamen mit dem kleinen Burgund der Schweiz. Was natürlich auch stimmt von den Stilistiken, die wir versuchen zu machen, oder auch von den Weingutsgrößen, ist sehr viel familiengeprägt. Aber natürlich vom Terroir und vom Mikroklima hat das nicht viel mit dem Burgund zu tun, oder? Mhm. Überhaupt nichts eigentlich.
Ist auf der einen Seite natürlich Fluch, auf der anderen Segen, weil du bist natürlich schnell gehypt, aber dann heißt es, wirst auch immer wieder mit dem Burgund verglichen. Also es ist das Gleiche wie in Deutschland. Mit dem Spätburgunder und Pinot und so weiter, da versucht man die eigene Identität mittlerweile, also schon länger zu finden. Wie geht es euch da damit?
Ja, richtig, das ist, wie du sagst, Fluch und Segen zusammen, weil erstens ist es natürlich super schön, weil es ja wirklich Burgund ist, so der heilige Gral beim Pinot, das findet jeder, der sich mit Pinot befasst oder das schon mal getrunken hat, das sind einfach wahnsinnig große Weine und machen mega Bock, aber das andere ist natürlich auch, ich glaube, da sind wir schon, so in den 90er Jahren war das noch viel extremer, dass du wirklich versucht hast, das Burgund zu kopieren, die Klone aus dem Burgund, die Fässer, gebrauchte Fässer von bekannten Domains. Aber ich glaube, heutzutage schaust du wirklich, oder ich sehe es einfach bei der jungen Generation, du willst schon eine eigene Stilistik, einen eigenen Stil, eine eigene Interpretation der Lagen herausarbeiten, weil eben, es ist ja nur immer eine Kopie dann und eine Kopie ist auch nicht möglich, weil es eben, es ist nicht das Burgund, es hat andere Böden und ich glaube einfach, dass wir versuchen, auch auf unser Weingut selbst zu tun, wir lieben einfach mega frische, präzise Weine und das mögen wir auch am Burgund, dass es so fresh ist und das wollen wir mehr versuchen, dass wir da Inspiration holen, aber schlussendlich ist das Ganze eine eigene Interpretation unserer Böden, ja, und unserer Lagen.
Jetzt haben wir hier den Sekt.
Richtig, ja.
Adangbrüt.
Adangbrüt.
Was ist da drin? Blau noch ein, ich tippe mal 100% Pinot.
Ja, richtig, 100% Pinot. Haben wir 2014 angefangen, selbst Bubbles zu machen. Vorher muss ich vielleicht dazu sagen, die Schweiz hat zwar eine große Tradition an Bubbles, aber das sind so 2-3 Großfirmen, die dann auch viel, sage ich, Grundwein aus dem Ausland zukaufen und das einfach dann wie bei einer Sodamaschine mit CO2 versetzen. Und da ging die traditionelle Methode ein bisschen unter. Und jetzt, die letzten Jahre, gab es da wirklich eine coole Dynamik, wie in Deutschland auch, mit Winzersekt etc. Und klar, das hat mich auch inspiriert, wo ich lange in Burgund war. Die haben so einen coolen Austausch mit den Champagner-Winzern da. Da kommt man nicht drum herum, dass man das probiert und massenhaft trinkt. Und das ist einfach ein Getränk, das so viel Spaß macht zu jeder Zeit. Ja, so machen wir es selbst. 2014 ist, wie gesagt, 100% Pinot. Ist aber nie ein Vintage. Also vielleicht machen wir es mal in Zukunft. Wir haben auch Vintage-Sachen gefüllt, wo noch auf der Hefe liegen. Aber für uns war so ein bisschen der Ansatz, dass wir es ein bisschen weiniger machen wollten und auch viel mit Reserveweinen arbeiten. Also seit 2014 legen wir wirklich viele Weine auf die Seite und so reifen die in den Fässle dahin und das wird immer dazu assembliert. Also das ist, was wir, den wir jetzt hier trinken, das ist 2019 Basis, 60% und 40% sind Reserveweine dazu verschnitten, also 18 bis 14 zurück. Ja.
Und aber dann finde ich das sehr so gut. Fresh, das ist ja sehr schon fresh, aber trotzdem strahlt es so ein bisschen Ruhe aus. Also das ist nicht irgendwas Ungestümes, Wildes, sondern das ist relativ. Wann ist es degorgiert?
Das ist jetzt 19, 20, 22, Mitte 22 war das degorgiert, ja.
Okay,
ja. Aber eben, wir sind da wirklich auch noch ein bisschen in Anfängen. Wir waren am Anfang, deshalb auch der schöne Name Brüt, weil wir die ersten Sachen mit 6, 7 Gramm degorgiert haben, also viel, viel süßer. Heutzutage sind wir so bei 1,5, bei 2 Gramm Dosage. Ja.
Ja, es ist ja lustig, weil hinten steht drauf Brüt Natur.
Richtig.
Heißen oder Brüt.
Aber ja. macht das so einen krassen Unterschied? 3 Gramm Unterschied, merkt man das so sofort instant?
Ich glaube schon, dass es schon einen Unterschied macht, aber es gibt auch verschiedene Arten, die Sachen anders wirken lassen. Da gibt es ganz interessante Bücher aus der Champagne, beziehungsweise Supermenschen, die da ganz viel darüber erzählen können. Es kommt auch auf die Bubbles an und so weiter, ob der süß oder nicht so süß wirkt. Also da liegt alles bei. Aber ich glaube schon, also ich bin da schon sehr empfindlich, aber bei wenig Gramm Zucker, also Dosage.
Nee, das kann ja auch sein. Ich dachte nur so krass, 4 Gramm ist jetzt nicht so scheint jetzt erstmal nicht ja, so viel, nicht als, so viel als Unterschied irgendwie.
Mir schmeckt das echt gut.
Ich finde halt, es ist noch spannend, weil ich trinke oder ich trinke auch sehr gerne sehr trocken. Aber auch bei Champagner habe ich oft so das Gefühl, auch wenn du in der Champagne selbst bist, viele sind ja auch ein bisschen wieder weggekommen von diesen 0,0-Dosagen, dass du halt doch dann 1 Gramm, 1,2 Gramm noch drin hast, weil das einfach auch mal manchmal die Champagne ein bisschen komplex erscheinen lässt. Und auch mit der Reife habe ich einfach das Gefühl, dass Zucker, also natürlich nicht bei 12 oder 14 Gramm, das ist eine ganz andere Nummer, aber so eine leichte Dosage kann super interessant sein, auch mit der Reife von den Schaumweinen.
Und bei Stillwein merkt man, also muss man größere Unterschiede haben beim Zucker, weil die Bubbles das noch mehr in den Vordergrund stellen, oder? Weil Bubbles generell halt sowas verstärken, oder? Wahrscheinlich. Weil wir auch schon bei Stillwein ist ja dann oft so, okay, 40 oder 20 ist ja nochmal ein Unterschied.
Ja, aber gut, das wäre eine andere Kategorie Wein, aber bitte Wein 0, 1, 4, 5, weiß jetzt nicht. Also die ganzen großen Gewächse in Deutschland haben auch alle ein bisschen Zuckerspitzel. Also jetzt nicht jeder, aber ja. 4 Gramm sind halt schon relativ normal bei Riedling. Ne?
Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung in eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich finde schon.
Ich finde es auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. 5 Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also, Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön. Ich mag die Entwicklung.
Läuft man, Curly. Aber das ist ein Thema, was ausgebreitet wird noch, Sekt bei euch?
Ja, definitiv, ja. Weil es einfach so viel Spaß macht und weil es einfach so wahnsinnig komplex ist, glaube ich, gute Schaumweine, Bubbles zu machen, weil du hast halt so ein großes Spielfeld mit Reserveweinen, reine Vintage-Sachen, aber auch Sorten. Sorten ist halt bei uns, sage ich, wir machen sonst nur reinsortige Weine und deshalb hat sich die Frage nach einem Cuvée oder einer Assemblage nie gestellt, weil Chardonnay haben wir so wenig und das so schnell immer weg und klar, das ist auch eine große Sorte. Und Schwarzriesling Pinot Meunier hat bei uns nie eine Tradition gehabt. Deshalb sage ich jetzt, diesen Sinn nicht dahinter, dass wir das müssten pflanzen, dass wir eine Kühe haben. Deshalb bleibt es auch beim Pinot.
Ja. Du meintest ja, ihr habt auch sehr viele autochthone Rebsorten in der Schweiz allgemein. Gäbe es denn da auch eine autochthone Rebsorte, wo man Bubbles mitmachen könnte? Theoretisch
eventuell? Auf jeden Fall, definitiv. Das ist der spannende Punkt. Im Wallis hast du zum Beispiel Petit d'Arvin, die gute Säurewerte haben, oder Zürich war ja mal, die Stadt ist natürlich brutal gewachsen die letzten Jahre, aber Zürich war ja mal umliegend, die hatten ja nur Rebberge um den See rum.
Echt?
Und das war die Sorte Reuschling, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist auch mega sauer halt, also es hat wirklich mega viel Säure und da gibt es auch einen Zürcher Winzer, der macht aus Reuschling, Schwarzenbach heißt das Weingut, ein Sekt aus Reuschling und das ist auch super gut, also macht echt Bock, weil es gute Säure hat und eher ein eleganter Weinstil auch ist von der Sorte her, also da gibt es ja wirklich auch durch Tone Sachen, die man gut nutzen kann für Sekt.
Das ist natürlich bestimmt schwieriger, das Leuten zu verkaufen, weil das halt nicht das ist, was man gewohnt ist von der Rebsorte her, aber ich finde es irgendwie auch mal interessant, was anderes Bubbliges im Glas zu haben. Mhm. Du hast ja schon wieder Bubbles in der Hand, Willi, was sehe ich?
Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jetzt ein bisschen was aus der Champagne. Ei Grand Cru.
Ei?
Ei. 2014 von Beresch. Effi, du hast da gearbeitet, oder was?
Ja, genau. Das war meine Station in der Champagne. Deshalb dachte ich, passt das.
Nice.
Sehr gut zu mitnehmen, weil ich für Curly kein Kabinett mitnehmen konnte. Ja, also was man nicht machen in der Schweiz. Aber
ja, ich finde das sehr sympathisch. Dass man nicht für ein Curly-Kabinett mich.
Ich freue mich über alles, was ihr mitgebracht habt.
Ja, stimmt. Oh,
Oh, das riecht aber mega. Das ist halt so richtig. Also es riecht auf jeden Fall, wenn ich mich meine Nase nicht täuscht, also ein bisschen reifer, oder? Das hat so ein bisschen eine...
Es wird ein bisschen hefiger.
Ja, das meine ich
doch. Ja, reifer natürlich.
Das ist doch dieser so Brioche-mäßige Stoff der Hefe, oder?
So ein bisschen, ja, genau. Mhm. Diese Autolyse-Sachen hast. Komplexität ist natürlich auch mehr da, wenn man Jahrgang Champagner.
Aber erzähl mir mal ein bisschen was über dich. Ich habe das noch nie, muss ich gestehen, noch nie gehört, diesen Winzer. Und ihr scheint da, habt ihr da vorhin schon drüber geredet, das scheint ja irgendwie
je nachdem legit ich, dass zu ich sein. Nur Einkauf und Verkauf und du dort gearbeitet hast, darfst du was erzählen drüber.
Ja, das sind zwei Brüder in der Champagne, in Montagne-du-Retz, in Lüth zu Hause. Und wie gesagt, ich war lange in Burgund und da haben wir sehr viel Winzer Champagne getrunken. Und dann hatte ich so zwei, drei Weingüter, wo ich unbedingt hin wollte und das Beresch war eines davon. Und das Weingut davor war, würde ich jetzt sagen, ein sehr klassisches Weingut in der Champagne. Die haben das zwar selbst gefüllt, auch einen Teil davon, aber viel auch verkauft an Trauben, bevor die zwei Brüder nach Hause kamen. Und Rafa, super guter Typ, mega weltoffen, viel unterwegs auch gewesen seiner Jugend. Und so trinkt er auch und so arbeitet er auch. Und das macht super viel Spaß. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, da zu arbeiten. Die machen auch was nur Pinot. Das war auch ein großer Punkt, dass ich dahin wollte. Aus verschiedenen Terroirs in der Champagne. Die waren dazu mal, wo ich da war, das war, ich war 2016 da. Da war es noch ein bisschen kleiner. Und heute haben sie viele Lagen jetzt auch selbst. Dazu mal war es auch ein bisschen Pacht und ein bisschen Zukauf aus den großen Lagen. Und in der Zwischenzeit konnten sie da auch die eine oder andere Lage wirklich dazu nehmen zum Weingut. Und ich finde, die arbeiten sehr präzise mit den Grundweinen, vielem Fass auch, in großen Holzfässern. Und ich finde das einfach ein unglaublich schöner Stil. Immer so ein bisschen, es hat auch immer ein bisschen Frucht, aber wie auch gesagt, das auch immer ein bisschen auf der Autolyse. Mir gefällt das immer sehr gut, muss ich sagen. Also.
Ich finde es halt sehr, also ein bisschen oldschool.
Ja, das so hat was, das ja.
Ist immer, das ist nie der Freak-Champagne.
Nee, also nee, überhaupt nicht. Nein.
Immer so oldschool und auch in der Dosage oft ein bisschen also höher, aber ja, klassischer.
Ja, ja.
Aber ich finde auch, das strahlt schon eine gewisse Ruhe aus. Und das, was wir von dir gehört haben, das ist dann jetzt stilistisch, finde ich, nicht so ultra weit entfernt. So. Also so,
ja, finde
ich. Also was das so... Das Einzige, was mich wundert, ist, wenn du da warst, und die Beresch sind ja, was ich so gehört habe oder glaube zu wissen, ganz große Aficionados bei Kork in der zweiten Gärung.
Richtig.
Was halt, und das ist bei dir nicht der Fall.
Leider noch nicht, ja. Guter Punkt. Die machen die zweite Gärung viel unter Kork.
Ach so.
Ja, also auch die Grand Crus sind eigentlich alle unter Kork gemacht. Boah, das ist sau viel Arbeit.
Das ist auch Arbeit. Ist der Unterschied so viel eklatant größer?
Oder? Mega. Also beim Verschließen geht das eigentlich, weil du ja einen Kork drauf machst und dann mit der Agraffe drüber ziehst. Also das ist eigentlich überschaubar. Aber das Degauchieren natürlich, das hat alles von Hand degauchiert dann, oder? Mit der Agraffe. Das ist echt das ist aufwendig. Klar, ja. Das ist wirklich aufwendig. Und sie sind mega, also sie sind da wirklich große Fans davon und zum Teil bin ich mir nicht sicher, auch mit der zweiten Gärung, weil du ja CO2 entwickelst, ob das wirklich so viel ausmacht, wenn du Druck auf der Flasche hast. Mhm. Aber für sie ist das schon ein großer Punkt, das so zu machen. Und ich habe jetzt angefangen bei uns, wir machen es natürlich nicht so, wir machen es mit Kronkorken, die zweite Gärung. Aber wir haben jetzt angefangen seit, wann war das? 14, um 2017 rum, haben wir angefangen, immer eine Charge Magnum so zu verschließen. Und die liegen aber alle immer noch auf der Hefe. Die okay. machen auch mit Kork und Agraffe. Aber ich habe das selten mal, wir haben schon mal etwas weggenommen, ein bisschen degauchiert, aber ich möchte das noch ein bisschen liegen lassen. Und bin auch selbst gespannt, wie denn das schmeckt, auch im Vergleich dann wirklich zu Drehverschlüssen, zu Kronkorken, wie das sich dann entwickelt. Aber das ist ein großes Thema. Viele sind auch Fan dann von wirklich einem Einbrand auf den Kork selbst unten drin. Das
heißt so ein Thema.
Wenn du halt einen Brand auf den Korken hast, dass das etwas noch mit dem Wein machen.
Richtig, ja. Und das macht was mit dem Wein?
Sagen manche in der Champagne, ja. Also ein Brand ist, nicht ein Druck, sondern es muss wirklich gebrannt sein. Ja.
Und dann die
nein, nicht irgendwie, was tut, ein Muster oder so.
Ja, wie eine Kuh halt.
Dass das gebrannt ist.
Richtig, ja. Wie eine Kuh halt.
Ja, aber kein Zeichen oder Logo, sondern da geht es um den Brand selber.
Ach so, dass das um das den Korb zu verschließen hat. Sozusagen. Ja. Ist nicht mein Logo da drauf. Der war auch geil. Kann sich irgendwie kombinieren. Okay, interessant.
Curly the PIMP.
Ja, was?
Leimand, aber 14 ist ein Jahrgang, der mir echt schmeckt bei Champagner, muss ich sagen. Es ist straff, das ist kühl, das ist fest.
Ich auch, ja. Ich war im Überblick 17 oder 14, aber ich finde 14 für mich ein bisschen größer wahrscheinlich. 17 war auch ein bisschen mit Botrytis in der Champagne mit drin. Ich glaube, 14, ja, du hast einen guten Vergleich, was du letztens getrunken hast.
Ja, also, ja.
Den Kristall.
Obwohl ich Vanillekipferl, also für alle in der Nachweihnachtszeit, ist ja schon ein bisschen länger her Weihnachten.
Ach, das war der, wo du im
Zug getrunken hast. Aber Vanillekipferl und Champagner passen nicht so gut zusammen. Ich wäre dann doch bei der Bärenauslese wieder. Ne?
Wo du im Zug den gegönnt hast, den Kristall in der Bahn.
Ja.
Ja, stimmt, habe ich gesehen. Mit der Frau Christmann, oder?
Bitte?
Mit der Frau Christmann war das, oder?
Frau Christmann, ne.
Ah, alleine aber.
Nee, meine Freundin mitgehabt aus dem
Saal. Ah, okay, dann deine Freundin. Ja, trotzdem Grüße an Sophie.
Die war dabei, also. Ich will jetzt keine komischen Gerüchte streuen.
Ja. Ich hab da was anderes. Okay. Nee, cool, echt lecker.
Zwar richtig geile Schaumwein. Voll wahr. So bin ich gleich wieder richtig auf Touren.
Kann man gut starten hier.
Ja. Richtig auf Touren. Wie ist es, wenn man junges Gas gibt und viel anders macht? Ihr seid ja auch irgendwie, ganz liebe Grüße vom Tobi Hess, soll ich da ausrichten.
Ah, danke.
So, Aficionados, Shoutouts gehen raus. Aficionados für Lagen, was ja nicht immer so bei euch, glaube ich, Tradition war, oder?
Nee, überhaupt nicht. Nein, Lagen hat bei uns in der Schweiz natürlich schon manchen Orten sehr stark, wie wenn du Wattlavo gehst, da hat sie ja auch eine Klassifikation mit Grand Crus, wo du auch Grand Cru-Lagen hast. Bei uns hatte das nie eine Tradition, wieso auch nicht, ich weiß es gar nicht, aber es war halt immer auch der Punkt, man hat früher nur ein Wein meistens gemacht. Also bei uns ist ja die Weingeschichte selbst natürlich, die Stifte, die Klöster haben Wein gemacht bei uns in der Region und vieles war einfach Genossenschaften, wo man die Trauben verkauft hat hin. Und dann gab es ein Wein aus einem Dorf und dann kam natürlich auch irgendwie, Wein war bei uns auch immer so ein bisschen, auch bei uns selbst auf dem Betrieb, meine Großeltern, die hatten ja einen Mischbetrieb, das war mit Kühe, Schweine, Getreide und Wein, aber die haben die Trauben immer verkauft. Und dann, wo mein Vater auch angefangen hat, Wein zu machen, war das auch so, natürlich hast du ganz klein angefangen, du hattest ja keinen Keller und nichts. Und dann, wenn du was ins Fässle gelegt hast, dann war das natürlich ein Highlight. Und dann hast du mehr definiert, glaube ich, vom Weinportfolio. Was ist jetzt Basis? Was hat nur ein Tank oder ein Plastiktank oder ein Edelstahltank gesehen? Und was war dann im Fässle? Das war größer.
Weil man also
war
auch nicht so viele Fässer hatte.
Richtig, ja. Und du konntest dir das gar nicht leisten. Oder da waren dann die Reserve oder die große Reserve oder eine Selektion oder so. Und dann hat man nie groß über Lagen eigentlich gesprochen. Und ich glaube, das kommt bei uns, also ist es extrem in der Region, es kommt wirklich erst so ein bisschen durch die jüngere Generation, die halt auch weg war, glaube ich, die das einfach sieht, dass halt Pinot wie auch Riesling und sehr viele andere große Sorten wahnsinnig auf die Lage, auf das Terroir halt anspricht. Und das macht es halt erst dann, glaube ich, spannend.
Ja, wahrscheinlich ist man das dann auch so gewohnt, einfach aus von Pinot, von anderen Ländern, dass es halt irgendwie so zugeordnet wird, dass man dann halt vielleicht versucht, es in dem Land auch nachzuholen, so, weil man sonst vielleicht ein bisschen lost wäre. Also ich wäre wahrscheinlich lost.
Aber den ganzen Lagengedanken, so wie es bei euch jetzt im Weingut ist, das hast quasi dann du angestoßen und nicht die vorherige Generation.
Genau, ja. Ich war lange in Burgund und auch in Deutschland. Dann hat man halt immer von Lagen geredet und ich fand das auch super spannend, wenn du in Burgund Wein probierst, irgendwo auf einem Weingut. Du probierst ja nie offen die Flasche, ist immer blind und dann geht es darum, welche Lage, welcher Jahrgang. Und das macht es auch super spannend, wenn du auch lange auf einer Domain gearbeitet hast. Du schmeckst ja auch oft deine eigenen Weine sehr schnell raus. Und das ist ja bei den Lagen auch so. Wenn du die Stilistik einer Lage einmal kennst und das auch super gut herausarbeitest, dann ist das etwas mega Schönes, das du immer wieder erkennst. Und ich glaube, das macht halt große Pinots für mich schlussendlich aus, dass du schmeckst, woher dass sie kommen, aus welcher Lage dass sie kommen. Und das wollte ich unbedingt bei uns zu Hause auch machen. Ja. Vorher hatten wir auch nur dieses Konzept, dass wir zwei Weine gemacht haben. Eine war eine Selektion und das andere war die Basis, oder wo kein Holz gesehen hat. Aber Holz ist für mich zweitrangig heutzutage. Das.
Was war denn der Unterschied zwischen Selektion und Basis?
Ja, eben, das hat sich oft definiert über junge Anlagen, ältere Anlagen, dieser Ansatz, plus auch, wie lange ist der Ausbau im Keller, wie lange war es im Fass, wie lange war es oder wann wurde es gefüllt, und das hat sich dann geändert, ja. Verstehe.
Tut man sich leicht, wenn man aus so einem relativ kleinen Weinbaugebiet kommt, wo so viele große Namen herkommen? Ich meine, wenn man immer denkt, deine Nachbarn, oder ich weiß nicht, ob das wirklich Nachbarn sind, aber bist du aus Fleisch, glaube ich. Gantenbein sind da her, Studach.
Richtig, Studach, Maland. Ja, ja.
Dann Donatsch ist auch irgendwo in der Maland. Gegend.
Ja, ja.
Also, sind ja, also alles, was man aus der Schweiz Export kennt, kommt, kommt also, aus der Gegend.
Ja, es hat was, ja. Marie-Thérèse-Chappas ist Wallis, das ist auch noch ziemlich bekannt.
Das Wallis, ja, richtig.
Für also, Süß, ja. Genau. Ja, aber ich glaube, es hilft vor allem, weil es eine Region ist, die aber schon bekannt ist. Aber habt ihr
dann guten Zusammenhalt, oder sagt da jeder so, nein, ich mache meinen Chardonnay so?
andere. Nein, auf jeden Fall, eine kleine Region, man kennt sich ja, jeder kennt jeden, also das ist schon super gut, vor allem die junge Generation, das passt schon, also man hat einen super guten Austausch. Aber generell auch in der Weinwelt ist es halt echt cool geworden, man hat sowieso viel Austausch, auch wenn ich denke, mit den Leuten in Burgund, in der Champagne, wo ich überall war, du tauschst dich ja immer noch aus und schickst dir Bilder zu, was du für Probleme hast oder was besser gemacht hätte sein können dieses Jahr. Also es ist ein super guter Austausch schlussendlich, und das glaube ich schon, das hat sich gut entwickelt. Ja. Aber ich glaube, generell hilft es, wenn so bekannte Namen eine Region ist, aber vielleicht braucht es auch mehr, dass man sich durchsetzen kann oder dass die Leute das probieren wollen. Ja. Vielleicht braucht es ein bisschen mehr Zeit.
Was hast du uns hier gerade serviert?
Ich habe serviert einen Pinot Blanc tatsächlich. Schaut da schon her, da gibt es ja sogar Flaschenanzahl und so weiter. Alles hier drauf, wenn man genau schaut, oder? Ist das die Postleitzahl?
Das ist die Postleitzahl, glaube ich. 7306.
Das könnte natürlich, wenn man sie nicht auskennt, so wie ich, hier auch die Lage, die, durch die Rötung, die kann man gerade nicht sehen in meinem Gesicht. Das könnte St. Luzi.
Die Straße.
Das ist echt
die
geil.
Straße aus St. Luzi.
Richtig,
das könnte natürlich die Lage sein. Ne? Und dann gibt es 7306 Flaschen.
Ich hätte gedacht,
es heißt aber St. Luzi 7306 Fleisch Schweiz.
Ich dachte, es gibt 2022 Flaschen.
Guck mal, das ist die zweite Folge. Man merkt, man ist leicht angeschlagen. Also ein 22er Pinot Blanc. Ganz einfach Pinot Blanc.
Ganz einfach Pinot Blanc. Ein Stück Fass ausgebaut, auf der Vollhefe abgezogen und gefüllt. Ja. Zwei Kleinstlagen, die wir haben auf dem Weingut.
So, du dachtest, Flash heißt Flaschen.
Das noch zusätzlich, genau.
7306 Flash, go for dummy. Da ist es.
Kannst du es jetzt bitte lassen? Kannst du es lassen, bitte? Danke.
Okay. Boah.
Ja.
Das ist richtig
lecker. Also natürlich ist da Weiß Chardonnay unsere Hauptsorte, die wir haben auf dem Weingut, auch mengenmäßig gesehen, aber ich finde immer Pinot Blanc ist eine wahnsinnig schöne Sorte, die ganz oft untergeht, weil es einfach auch sehr fein ist, sehr elegant ist, nicht viel Frucht hat, wenn es gut gemacht ist, und das finde ich, gibt eigentlich sehr, sehr viel, sehr schöne Weine, die man richtig schön auch auf die Seite legen kann. Ja.
Es ist ja unglaublich, also klingt immer blöd, wenn ich sage typischer Pinot Blanc, aber das ist das für mich. Es hat eine ganz leichte Nussigkeit. Es hat viel so, finde ich, Apfelfrucht, nicht so viel. Also eher so, aber dann eher so.
Für mich fehlt ein bisschen die Frische, die Säure. 22 war halt brutal warm bei uns, das muss man schon sagen. Es war einfach. Es war zwar jede Traube perfekt reif, aber irgendwo auch zu 21, dann 21 finde ich einfach, hat von der Säurestruktur einfach mega Bock gemacht. Ja.
Musstet ihr früher ernten dann 22 oder waren die Erntezeitpunkte gleich?
Ja, das ist super spannend, wenn du auch denkst, die Klimawärme bei uns früher ernten. Was heißt das bei uns? Mein Opa, der hatte Ende Oktober Geburtstag.
Ja.
Und normalerweise warst du dann voll in der Ernte oder noch nicht mal angefangen. Und es gab wirklich Jahre und das noch nicht mal.
Man konnte nicht mit ihm feiern, sozusagen.
Es gab wirklich Jahre, wie es nicht mal so lange her, 2013. Wir hatten den ersten Schnee, bevor wir geerntet hatten. Und da musst du dir vorstellen, dann sind noch, es sind so Südachse für alle Zugvögel. Also du musst die Rebberge schützen mit Netzen, sonst fressen die alles weg.
Echt?
Und dann fiel der
erste.
Willi oder so, genau. Und dann fiel wirklich der erste Schnee, bevor wir geerntet haben. Und das ist dann wirklich ziemlich schwer auf diesen Netzen und das drückt dir einfach die Reben um. Also musst dann nachts raus mit dem Besen und den Schnee wegmachen. Krass, ja. Und das ist sau eklig, weil es eiskalt ist und echt keinen Bock macht. Aber das sieht man so auch, die Entwicklung bei uns. 2013 war das noch und heutzutage ernten wir, wenn wir wirklich früh ernten, ist das so Anfang September. Also das ist aber mega früh bei uns. Also wirklich früh. Mhm. So normal ist Mitte September bis Anfang Oktober.
Aber trotzdem
so, das
ist fast einen Monat Unterschied.
Richtig, ja. In ziemlich kurzer Zeit, ja. Also es hat sich schon verändert. Ja.
Wow. Aber bei euch liegt schon dann im Winter immer Schnee, auch auf euren Rebflächen sozusagen, so, dass man sich so die Höhe so ein bisschen vorstellen kann.
Ja, ja, meistens schon, ja, aber auch nicht durchgehend. Also wir haben große Winter die letzten Jahre, wie 18 zum Beispiel, wo viel Schnee lag, aber es gab auch letztes Jahr lag fast kein Schnee, also es ist ein bisschen unterschiedlicher.
Ich finde es generell cool, die Frage von dir immer, weißt du, für uns ist das so relativ normal, also als du mich gefragt hast, wo du hinfahren sollst, Urlaub, und da ist so Salzburg irgendwie.
Stimmt übrigens, der hat 8 Grad, da liegt kein Schnee, Digga. Das ist eine Lüge gewesen. Du hast gesagt, da ist alles voll. Ja klar, liegt da überall Schnee. Ja,
in der Stau, ne, aber wenn du noch Dings vor, also
Goldeck hat es 9 Grad heute.
Ja, heute.
Ja, das ist wie bei uns, das ist kein Schnee, nix.
So. Ich werde im Januar ein Foto schicken, wenn da kein Schnee liegt, dann setzt es drauf.
Mach das mal bitte.
Nee, ich weiß schon, was du meinst, aber ich komme ja von der Schweizer Grenze, das heißt, ich war halt immer eher so eng.
Du weißt, wie Schnee ausschaut.
Ja, ich weiß, wie es ausschaut. Bei uns lag früher auch Schnee, aber halt, wir waren halt dann immer schnell in Engelberg, Klevenalb und so zum Skifahren halt, weil ich komme direkt.
Fährst du Ski?
Mittlerweile Snowboard, aber also ich versuche es, ich habe schon lange nicht mehr, aber ja, früher echt immer. Aber ich komme halt so 10 Kilometer von Basel aus Rheinfelden, Deutschland, es gibt ja auch Rheinfelden-Schwitz. Ja, okay. Und da bin ich halt aufgewachsen, deshalb bin ich sehr viel in der Schweiz unterwegs gewesen, in meinen jüngeren Jahren. Und das ist halt voll die geile Gegend da, weil du kannst halt, bist halt in einer Stunde Snowboarden und finde Basel halt auch voll die geile Stadt. Das ist auf jeden Fall eine gute Ecke, finde ich, von der Schweiz. Aber ich habe die letzten Jahre auch immer mal wieder versucht, so ein bisschen andere Ecken mir zu erschließen und ich muss sagen, ich finde die.
Du bleibst bei Basel.
Ich muss sagen, ich finde es echt überall davon nice. Also es gibt echt relativ wenige, also weiß nicht, wo ich in der Schweiz war, wo ich es nicht nice fand irgendwie. Weil ich sage auch immer so, das beste Beispiel ist so, bei euch ist im Coop so das schlechteste Fleisch ist immer noch so Bio vom selbstgestreichelten Rind und wenn du halt dann über die Grenze fährst, ist halt nicht mehr so, die Quality auf jeden Fall nicht mehr ganz so geil. Das finde ich schon krass in der Schweiz. Aber alle Schweizer fahren dann immer rüber nach Rheinfeld und gehen in Aldi und holen sich die Steuern weg. Ja. Die haben einfach so ein Aldi 100 Meter hinter der Grenze gebaut. Einfach so super smart, aber sind dann nur Schweizer.
Das ist geil. Das war ja ein großes Thema während Corona. Ja, das war ja immer manche echt, so auf Entzug, weil sie nicht mehr nach Deutschland einkaufen gehen konnten.
Ja, dafür gehen wir alle tanken da drüben. Das ist halt ein Geben und Nehmen.
Wie viel Pinot macht ihr, Pinot Blanc?
Boah, nicht viel. Das sind 4000 Flaschen so pro Jahr machen. Wirklich übersichtlich, ja.
Wie viel? 10 Hektar.
10 Hektar, ja.
Also, wie viel ist davon dann Pinot? Wie viel sind 4000 Flaschen? So wie groß ist der Pinot Blanc-Anteil?
Ja, das ist so 70 Ar, 0,7 Hektar groß. So. Es ist mit, man muss immer dazu sagen, bei uns jetzt die neueren Sorten, was heißt das? Bei Pinots was anderes ist, wir können danach auch ein bisschen drüber sprechen, wenn wir die Pinots probieren. Da sind wir vielleicht ein bisschen weit, auch mit den natürlich mit dem Alter der Reben. Weiß sind die meisten Rebberge noch sehr jung bei uns. Das ist auch so um die 20 Jahre alt, also eher junge Reben. Dafür finde ich, wenn du sehr aufmerksam warst, was du pflanzt, hast du eigentlich super schöne Selektionen. Also hast oft auch Selektion Massal schon stehen, das qualitativ wirklich mega, mega Bock macht. Aber das ist etwas, das ja nie ein Ende hat, wenn du da dich mega reinkniest, so eigene Selektionen etc., das ist ja ein Lebensprojekt schlussendlich auf einem Weingut. Und bei Pinot Blanc sind wir da wirklich noch an den Anfängen, das sind eher jüngere Reben bei uns auch auf dem Weingut. Ja.
Und da drüben sehe ich schon
Wir starten gleich mit den Roten. Ja.
Die Fläscher.
Aber ich finde wirklich, bei Pinot Blanc bin ich immer der skeptische Typ. So. Ich habe ja gesagt, so Weißburgunder GG gibt es jetzt nur, damit der Grauburgunder besser wirkt in Deutschland. Aber das ist schon echt super. In Österreich haben wir auch so einen Pinot Blanc-Spezialisten, muss ich sagen. Der Schurli Briller, kennst du den?
Briller?
Gewag?
Ja, sicher, ja. Ja.
Macht mega Pinot Blanc. So.
Super coole Typ.
Und ich finde, das ist gar nicht so weit von der Stilistik entfernt. Das hat immer die Nussigkeit und dann trotzdem diese Straffe. Das hat was Straffes. Und oft ist Pinot Blanc oft so latschert und so nichtssagend. Und das gefällt mir dann nicht so. Aber das finde ich echt ansprechend. Das ist cool.
Das ist so voll lecker. Lecker, lecker.
I like. Also attackieren wir jetzt die Roten, würde ich sagen.
Fangen
wir
mit Spondis oder Herrnacker?
Ich würde Spondis zuerst.
Spondis.
Und dann Herrnacker.
Ja, schau, wenn ich sage gut, kommt auch der Jens und nicht clever.
Was? Trüffelschwein. Was ist Flasher?
Flasher, ja, das Dorf heißt Flash und dann ist Flasher, heißt einfach, es ist aus Flash. Also.
Ja, ich hatte so eine Mischung aus Flasche und Flasher. Geflasht hat es mir auch. Das war echt
ein passender Name für ein Weindorf. Ja.
Wie groß ist Spondis?
Spondis, die Lage selbst ist 0,7 Hektar groß und liegt so ein bisschen, wir haben so zwei Großlagen, wenn man möchte, in Flasht. Flasht, das Dorf liegt wirklich am Berg und ein Teil der Lagen, der kleinere Teil, ist am Berg, also hinter dem Dorf. Der Spondis ist ein Lüdi, eine Kleinstlage davon, und liegt so ein bisschen an einem Amphitheater drin. Also du hast so in der Mitte hast du Süd-Süd-Ausrichtung.
Ein Lüdi, hast du gesagt?
Ein Lüdi, ja, genau.
Machen wir eigentlich schon wieder Curlys Weinwörterbuch?
Ja.
Dann bitte ist das jetzt Curlys Weinwörterbuch.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Lüdit.
Alter, das heißt Lüdi.
Okay, Lüdi. Okay, alles klaro. Was bedeutet das eigentlich? Lüdi ist Überraschung, ein Begriff aus der französischen Weinwelt. Damit ist eine Weinbergslage gemeint, die eine eigene Bezeichnung trägt und für ihre einzigartigen Boden- und Klimabedingungen bekannt ist. Dabei sind Lüdi meistens kleine Parzellen innerhalb einer anderen größeren Lage. Der Begriff Lüdi, ein Zeichen für Qualität und Individualität.
Genau, das liegt so wie in einem Amphitheater im Hang. Du hast in der Mitte hast du Süd-Süd-Ausrichtung und dann dreht sich es ein bisschen weg, Südwest und Südost. Und das gibt dann die ganze Lage als Einheit. Und wir machen das jedes Jahr. Wir versuchen, oder wir machen es jedes Jahr, dass wir in der Lage drin kleinste Küfs machen, wo wir separat ausbauen. Und so können wir ein bisschen spielen, auch in der finalen Assemblage. Dann heißt es nicht immer, dass Spondis gleich die ganze Lage abgefüllt wird, sondern einfach das Filetstück dann davon. Und das kann halt in einem warmen Jahr, ist es dann mehr abgedreht nach Südost, Südwest. In einem kühleren Jahr haben wir auch super gerne den Südteil mit drin. Also das ist,
okay, und wie teilt ihr das dann auf? So? Also ich stelle mir das immer relativ schwer vor, wenn du nur die Reben sozusagen hast. Du weißt ja noch nicht genau, wie der Wein schmeckt, gefühlt. Wie sage ich dann, okay, die Reben gehören jetzt noch dazu, die gehören dann nicht dazu?
Ich fand das super spannend, wo ich in Burgund gearbeitet habe, waren wir ab und zu auch bei Duchac während der Ernte auf dem Weingut.
Ja.
Und die
wo?
Waren
wo?
Bei Duchac.
Bei Duchac?
Ja, richtig.
Entschuldigung. Entschuldigung. Sei mir gestattet. Einmal ist das Letzte.
Und die haben das immer super gut getrennt. Also wenn die Kisten aufs Weingut kamen, konnten die immer sagen, pro Küf machen wir 100% ganz drauf oder nur 80%. Und das fand ich, hat mich mega inspiriert, dass man einfach schon in der Ernte siehst du ja bei einem Jahr, wie die Stiele auch reif sind, weil, das habe ich vielleicht vergessen zu sagen, wir arbeiten super gerne mit Ganztrauben, also 80% Ganztrauben. Mhm. Und dann entscheiden wir wirklich, von welcher Flecken, also von welchen Flecken im Spondis kommen die Ganztrauben her.
Erklär nochmal kurz Ganztrauben.
Ganztrauben einfach mit dem Stiel vergoren. Ja,
okay. Und machst du das dann immer mehr zwanghaft, mehr oder weniger, oder schaust du dann das Jahr an, dass du sagst, okay?
Nein, das Jahr, das kann immer variieren.
Kühler,
das,
wärmer.
Genau, genau. Ja, okay. Aber es ist schon sehr gerne, dass wir mit viel arbeiten, eher, okay, genau, ja. Aber nicht festgesetzt, dass es immer 80% sein muss. Ja. Es kann auch mal 70 sein, auch mal 90, genau.
Ja. So. Und wenn einmal ein Jahr nicht so leibend ist, dann machst du einfach Fläscher Spätburgunder draus? Aus, oder machst du
auch so, genau, dann lang? Könnte man es abstufen. Unser System ist auch, die Basis ist einfach Pinot Noir, das okay. ist da wie ein Ortswein, dann hast du Fläscher, dann hast du die Lagen oben drüber dann. Ja.
So, ja. Ah, also dann, Ortswein, Fläscher und dann Fläscher Spondis.
Genau, sozusagen. Genau, ja. Ah, okay. ja.
Das ist also sozusagen
aber top. Genau, bei uns gibt es das halt in der Schweiz, du hast keine offizielle Appellation vom AOC her, dass du es so machen musst. Also wenn du was draufschreibst, muss einfach 100% Spondis drauf sein. Aber es ist nicht vom AOC definiert, wo du eine Lage machen darfst und wo nicht. Da bist du frei, das kannst du selbst wählen.
Ist Bio-Thema bei euch?
Ja, ist ein großes Thema, auf jeden Fall auch in der Region. Also es sind viele Betriebe, die umgestellt haben oder schon lange haben. Also die Region ist vielleicht bei 20% Anteil Bio bei den Betrieben, was jetzt nicht viel ist, aber bei uns auch, also wir sind biozertifiziert, ja. Das war ein Gut, ja. Seit 4 Jahren jetzt, ja. So. Aber muss auch ehrlich sagen, bei uns ist auch eine Region, ich glaube, wo es gut machbar ist, also von den klimatischen Bedingungen her, weil du sehr viel Wind hast, es trocknet gut ab, also. Und eben, wenn ja jemand, der Steillagen macht, so Stalzlagen, ist dann schon immer noch
eine andere. Also bei euch ist nur Steillage, nur
Handarbeit? Ja, das schon, aber es gibt auch viele Parzellen, die du gut fahren kannst. Also es hat beides, ja.
Also für alle, die es noch nicht herausgehört haben, wir kosten jetzt Spondis Pinot Noir 2020. Oder das hat Säure.
Ja, Säure haben wir. Das können wir.
Alles super.
Das hat schon
wirklich sexy Reduktion, aber ohne jetzt irgendwie im Vordergrund zu sein, deppert. Und dann das ist ein super Zug.
Wir versuchen
halt, Frucht, ja, wirklich cool.
Das ist halt, Spond ist jetzt, finde ich, eine super spannende Lage bei uns, weil es von der Geschichte her so ein bisschen diese Thematik, die wir vorher auch hatten. Wir haben zwar viel Pinot bei uns in der Region, aber bei uns gibt es einen großen Unterschied, hast du Burgunderreben stehen oder hast du Schweizerreben stehen. Das heißt, hast du halt, also Pinot kommt ja aus dem Burgund, also es ist keine autochtone Sorte bei uns. Aber im 16. Jahrhundert, als die Franzosen kamen, haben die ja Pinot mitgebracht. Und diese Pinots, die schon immer hier sind in der Region, die schmecken natürlich heutzutage ganz anders, als wenn du Pinots aus dem Burgund pflanzt bei uns. Das ist eine ganz andere Selektion. Und Spond ist so bei uns in den 80er, 90er Jahren, wo auch Parker so seine Zeit hatte, da gab es immer den Spruch bei uns, du kannst nur gute Weine oder nur große Weine, große Pinots aus Burgunder Reben machen, nie aus Schweizer Reben, Schweizer Pinot Klone. Und das finde ich, das hat sich heute ein bisschen überholt, weil du bist mit den Schweizer Klonen, Schweizer Selektion, bist du immer später reif, so 2 Wochen später reif, hast viel mehr Säure und hast tiefere pH-Werte. Und das passt eigentlich super gut in unsere Region. Also wenn du da selbst gute Selektionen daraus ziehst, gibt es super spannende Weine. Und Spondis ist jetzt ein Wein, der rund 60 Jahre alt ist und eine Schweizer Selektion ist, die wir jetzt auf nächstes Jahr auch selbst veredeln. Und Herrenacker, der zweite Wein, ist eine reine Burgunder. Eine Burgunder-Selektion. Da können wir gut vergleichen.
Jetzt blind, also was wird es da blind? Das tust du immer ins Burgund.
Denkst, ja.
Würde ich schon sagen.
Ja, schon.
Ja, ich meine, ich würde jetzt, wenn ich einen Pinot jetzt blind vor mir im Glas hätte, was würde ich sagen? Also du hast, finde ich, immer 3 Möglichkeiten. Burgund halt. Oder wahrscheinlich Deutschland, so wenn es die neuen Jungen irgendwie sind. Oder du denkst dann irgendwie vielleicht auf Amerika, wenn es lässig ist, so Sonoma, die Richtung. Aber dass du jetzt sagst, Schweiz, dazu hast du zu selten einen Schweizer Wein blind.
Ja klar, auf jeden Fall, ja.
Im Glas, also würde ich jetzt für keiner warten. Ich bin immer der Arsch, der irgendjemanden einen 17er Gantenbein hinstellt, der wirklich nach Burgund schmeckt. und das ist dann, wow, für mich beeindruckend, dass das so frisch mit der Frucht, aber nicht jetzt irgendwie eine plumpe Frucht oder so, sondern so eine schöne.
Mhm. Wow. Ich versuche auch die Frische rauszuarbeiten, das ist uns mega wichtig. Also eben, wir wollen schon Frische haben, Säure haben, weil ich finde, das macht einfach die Weine auch. Hast du Bock auf ein zweites Glas, auf eine Flasche zu zweit? Das soll ja schlussendlich bei Pinot kannst du so gut trinken, weil es einfach so elegant ist, so frisch ist es.
Aber stimmt schon, das denkt man direkt ans Burgund. Alter. Sogar ich.
Bei uns ist einfach immer ein bisschen mit den Ganztrauben, finde ich, so ein bisschen schwierig auch manchmal pro Jahr, weil es kann dann auch sehr schnell ein bisschen grün wirken, weil man doch eher kühl ist auch von der Gegend.
Ja.
Wir können auch beim Herrnacker, wenn wir es probieren, weil es war 21 war ein brutal kühles Jahr bei uns. Das war wirklich auch wirklich sehr schwierig in der Arbeit während dem Sommer. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu grün wirkt, finde ich, so auch bei den Ganztrauben, ja, von der Stilistik her. Aber
wie bei uns überall, ne? Naja. Habt ihr immer, wie viele Mitarbeiter seid ihr?
Ja, wir sind, also meine Eltern sind voll dabei, meine Mutter und mein Vater. Da haben wir zwei Vollangestellte und noch ein bis zwei Lernende, die auf dem Betrieb sind.
Aber genau. Ist es so, dass du zu Hause mittlerweile alles entscheidest? Oder wird wahrscheinlich so wie überall in der Familie eine gemeinsame Entscheidung?
Richtig, am Mittagstisch. Zusammen. Nein, auf jeden Fall. Also es sind zwei Generationen, die mitarbeiten. Ja, klar, ist auch viel. Also viele alle Entscheidungen sind in der Familie, ja, wo man austauscht und sich dann entscheidet zusammen. Aber es ist ein cooler Mix, weil wir halt, sag ich, viel Erfahrung von Eltern mitkommt und viel neue Inputs von mir. Und so kann man coole Sachen machen, kann man mega Gas geben auf dem Weingut. Also ja. Macht Spaß.
So geil. Mir macht es auch Spaß, wirklich. Weil ich habe die Weine nie, das ist ja das, was ich vorher gesagt habe, dadurch, dass man so selten mit Schweizer Weinen in Berührung kommt da in Deutschland, also ich zumindest, und die Lou war jetzt halt öfter irgendwie eingeladen, Schweizer Tourismus und so weiter.
Okay.
Nicht viel gemacht.
Ja.
Und dann sind wir irgendwann auf dich zu reden gekommen und dann sag ich, ja, dann kann ich noch nie probieren. Und dann hat sie irgendwo eine Flasche Spondis aufgetrieben und denkt mir, Alter, geil. Das ist ja okay. Wirklich geiler Pinot.
Okay.
Und dann habe ich die ein paar Wochen drauf in Prag getroffen.
Da haben wir uns gesehen, ja.
Und dann dachte ich, das wäre wirklich mal cool, weil wir auch so viele Anfragen hatten von Follower von uns, Hörerinnen und Hörer, die meinten, es geht endlich einmal irgendwie ein Schweizer Betrieb her, was super ist. Und ja, und so ist das eine zum anderen kommen und das ist echt toll. Und wer sich zu Hause jetzt auch fragt, wo man und wie man das Zeug bekommen kann, ich glaube, Lobenberg hat es natürlich.
Richtig, ja, in Deutschland.
Heiner und Luca. Und natürlich haben wir heute auch wieder ein Tunder-Weinpaket für die Schlauen zu Hause.
Aber hallo.
Weil, ja, ich finde es super. Also die drei Weine, die wir jetzt gerade verkostet haben, nämlich den Sekt, den Pinot Blanc und den Spondis, 20, gibt es einen 20er im Paket?
Ja, 20er, ja. Den gibt es nicht mehr offiziell, aber ein Paket ist da drin.
Geil. Also ein lässiges Dreier bei Wagerl, inklusive einer Illustration deiner Freundin.
Richtig, ja.
Die macht von das, Eva. Die Künstlerin, oder was?
Ja, die macht so Illustrationen.
Ein ziemlich geiles Bild.
Mega, ich würde aufhängen.
Ja, würde ich auch. Wir haben es uns gerade unterschreiben lassen. Gibt es bei Lobenberg auf der Webpage von Lobenberg oder auch auf deiner? Ja. Wo gibt es das?
Nein, bei Lobenberg.
Bei Lobenberg. Ja. Für wie viel Geld?
159 Euro.
159 Euro. Franken. Drei Flaschen Euro. Plus Illustration aus der Schweiz. Ich würde es mir nicht entgehen lassen. Das muss ich mal probieren, ehrlich gesagt.
Alter, zum Glück habe ich schon im Glas, sonst würde ich es bestellen.
Was?
Zum Glück habe ich schon im Glas, sonst würde ich es bestellen.
Ich finde den Pinot wirklich groß. Super.
Selbst, ich bin gespannt auf den Vergleich zum anderen.
Auf den nächsten. Wo denkt man sich, was trinkst du selber gern?
Boah, ich bin natürlich sehr geprägt vom Burgund, weil ich da lange Zeit war. Aber,
wo warst du? Bei Dujac?
Bei Dujac? Nein. Nein, bei Sepp war ich zu Beginn, bei Sepp Catiar in Vaux-en-Romanée. Catiar, Effis. In Vaux-en-Romanée.
Du warst bei Catiar.
Ja, genau. Ja.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch, kennst du das gut? Oder? Ja, da war ich.
Ja, machen wir jetzt das Gleiche. SC am Logo.
Ja, genau. Ja.
Das gibt es ja nicht, wirklich.
Ja, genau.
Ich suche, das hat nämlich der Neumann.
Ja, das ist Drach. Das ist
genau. Und ich habe das einmal getrunken mit meinen Freunden aus Mainz. Mit dem Bass und mit dem Nachbürgermeister.
Oh. Okay.
Vom Grüße. Und dann denke ich mir, scheiße, das kenne ich nicht. Und das hat mich so beeindruckt.
Das war so gut. Mhm.
Und ich glaube, das war das eher Von Romane. Also ich glaube, die habe ich als Große hergestellt.
Ja,
die
Von Romane in Research
auch schon. Und dann haben die an... Was ist das? Hot Cold Bone oder so?
Ja, hat er neu jetzt. Das ist dann die neueren Sachen seit 3 oder 4 Jahren.
Und das habe ich vor kurzem, als wir die Weihnachtsfeier gehabt haben. Wir machen immer einmal so eine Weihnachtsfeier. Die Brillers, die Altsingers, die Deals.
Okay.
Meine Freundin und ich. Und eigentlich ist der Shelly auch dabei. Aber der war dieses Jahr nicht dabei, wegen Papa und so. Und dann waren wir im Wald.
Ah, ja.
Im Wirtshaus. Und die haben echt eine bombastische Weinkarten. Und auch das Cordon Bleu ist nicht nur im Rätschen-Check sehr zu empfehlen, sondern auch im Wald. Das war wirklich ein lässiger Ausflug. Und ich muss sagen, die Weinkarten, unglaublich. Und die hatten auch den Cartier und da wird das bestellt. Und das war so gut. Das war einer nach Du Rocher, Chevrolet Chambertin.
Ja, das passt aber gut, ja.
War es der beste Wein wahrscheinlich. Und das war echt leibend. Eigentlich darf ich das gar nicht laut sagen, weil jetzt will es wieder jeder.
Verdammt. Kleine,
aber da hast du gearbeitet.
Ja, die waren 4 Hektar, das ist ganz, ganz klein. Weißt du? Ja, 2, 3 zum Beispiel. Und das ist, die arbeiten so präzise, also auch, aber alles abgewehrt, immer 100% abgewehrt. Aber die Weine sind schon groß, finde ich.
Richtig gut.
Das. Geil. Und die neuen haben ein bisschen weniger Holz auch, das finde ich passt super gut. Also so, so stilistischer.
Das war, wow, cool.
Ja, im Burgund viel, aber natürlich auch, ich finde, Pinot bewegt sich wahnsinnig viel in der Weinwelt. Also auch USA, wo man immer denkt, das ist da immer so den Ruf hat, als wäre es so warm, so alkoholisch. Da gibt es richtig große Pinots, finde ich. Also, ja. Und Deutschland sowieso auch, Schweiz finde ich auch, bewegt sich mega viel im Pinot. Also schon.
Oh, das schmeckt echt richtig gut.
Hast du sonst noch andere Experimente, Gamay oder so? Wäre das bei euch interessant, oder?
Das wäre vielleicht schon interessant, aber wir haben es halt nicht vom Weingut her. Also.
Diskussion, Ende.
Ja, wir haben auch riesen Sortenspiegel noch. Wir wollen uns lieber ein bisschen fokussieren, ein bisschen weniger dafür.
Was heißt denn riesen Sortenspiegel?
Ja, ist nicht übertrieben, aber vielleicht 10 Sorten. So. Weiß vor allem. Habt also ihr? Rot haben wir nicht, haben wir Pinot-Punkt, aber Weiß haben wir.
Chardonnay,
Pinot Blanc. Pinot Blanc, Sauvignon ein bisschen, Pinot Gris ein bisschen. Müller-Thurgau noch ein bisschen.
Geil. Ja.
Oder Riesling Silvaner genannt in der Schweiz.
Geil. Ja, aber für einen Spritzer? Trinkt ihr einen Spritzer in der Schweiz?
Ey, wir kennen das nicht so. Also nein, das kennen wir
wirklich,
kulturell. Ne? Nee, bei uns trinkt
man... Schorle, oder nicht?
Nee, also Schorle, aber dann mit Apfel halt.
Ach, krass, echt. Ja, also bei uns in der Gegend gibt es schon... Halt, bei uns in der Gegend gibt es schon viel Schorle rot. Also Schorle weiß süß, teilweise Schorle weiß sauer.
Das gibt es bei uns,
ja. Da gibt es auf jeden
Fall. Mit gut Edel dann, oder wie?
Da gab es schon immer, da gibt es dann immer den klassischen Bierbrunnen und den Weinbrunnen auf irgendeinem Dorffest. Und an den Weinbrunnen gibt es auf jeden Fall sehr viele Schorle.
Schorle. Kein Sprit. Deswegen können sie halt Skifahren, die Schweizer. Stimmt. Heißt, und da jetzt Naturkork vorher überall Diam, ist das, macht ihr verschiedene Chargen? Oder?
Basen machen wir viel Diam komplett und die Lagen machen wir aber nach wie vor Naturkork, ja. Weil wir irgendwie große Fans sind von Kork.
Bist du?
Ja. Mhm. Deshalb verschließen wir das nach wie vor mit Kork, aber ich verstehe es auch mit Diam. Es ist wirklich viele Punkte, die auch, also die Sicherheit natürlich, dass du keine Korkfehler hast, aber...
Ich habe einen Endgegner, mit dem diskutiere ich jedes Mal. Weil ich bin jetzt nicht der große Fan von Diam, muss ich ehrlich sagen. Weil wir öffnen sehr viele Diam in der Bar. Und ich kann jetzt allen Winzern einmal tatsächlich ganz ruhig erklären, dass das nicht alles uniform und super schmeckt. Und dass da sehr viele, nicht unbedingt Korkschmecker dabei sind, aber eigenartige Geschmäcker. Und der mir jedes Mal einen großen Vortrag darüber hält, wie gut das ist, der Diam, ist Felix Heinz, unsere Nummer 1, wie wir ihn liebevoll nennen. Dann lobe ich sich einmal ein. Und wirklich, der hält mir jedes Mal, wenn ich bei mir im Hotel bin, einen stundenlangen Vortrag, wie super Diam ist und wie gut. Und das in der Champagne, ey, immer schon Diam und alles. Und die haben alle nie Kork. Und wir kauften gerade eine Charge von seinem Welschriesling Alte Reben 21, der wirklich ein saugeiler Wein ist. Und zieht den Diam raus, wirklich. Und das war, ich glaube, es war Horvaths Wein in der Früh, es waren nur mehr Die-Hard-Typen da, die eh ganz genau gewusst haben, was und wie. Schenkt den Wein ein, jeder probiert, jeder schaut den Kork an, war ein Diam. Keiner hat was gesagt, keiner. Jeder drückt runter. Dann haben wir diskutiert über alles, wie das halt so ist, um 1:30 in der Früh in der Bar. Leicht angeflaschelt. Die nächste Runde wird eingeschenkt, also wieder der Wein und jeder drückt wieder runter und jeder schaut wieder einen Kork an. Und dann erlaube ich mir, weil ich habe eingeladen auf die Flaschen, sage ich, hat das nicht einen Kork? Und alle schauen mich an, ja, das hat einen Kork. Und ich sage, das ist ein Tier.
Aber erklär mir mal den Unterschied nochmal.
Bitte?
Dann erklär mir den Unterschied für alle normalen Menschen. Diam.
Von Diam? Ich glaube, das haben wir schon mal erklärt in einem der Wörterbuch.
Da war ich nicht da.
Das okay, machen. Das ist ein super Korkprinzip, die quasi Korken aufbröselt in ganz kleine Korkteile.
Ah, ich erinnere mich, da war ich doch da. Ja.
Ja, die dann gesäubert werden, aber natürlich nicht chemisch, sondern ultra nachhaltig, sodass
die Pressfleisch
eine Form, genau, vom Korkschmecker nicht mehr möglich ist, theoretisch. Und diese Korkbröseln werden dann wieder zusammengeklebt mit natürlich auch totalen ökologischen Klebstoffen. Und das soll die ultimative Korkqualität sein. Und es kann schon sein, dass es wahrscheinlich wenig ist, aber ich erlebe es oft genug live, dass es eben nicht 100% safe ist. Ne? Und das ist ein bisschen einvoller, weil du dich dann selber ertappst, dass du 2 Achtel oder 3 Achtel vom Wein trinkst, der Kork hat, und du mit deinem Kopf und mit deinem Gaumen kämpfst und du sagst, der schmeckt nach Kork. Aber der Kopf sagt, das ist ja dir, der kann keinen Kork haben. Und du nimmst den nächsten Schluck und sagst, ja, aber der Wein ist grauslich. Und wenn du dann keine zweite Flasche hast, dann bist du gearscht, nicht? Weil dann schiebst du es natürlich auf den Wein und nicht auf den Kork. Obwohl das wahrscheinlich extrem gering ist, die Chance. Aber es war lustig, ja, wenn wir alle da gestanden sind und uns gedacht haben, was ist jetzt los? Ne?
Ja, das ist krass.
Hey, ein Riesenthema, die Verschlüsse beim Wein. Also.
Ja, irgendwie unnötig, weil es geht um einen Wein, aber trotzdem, ja. Wenn so ein Wein irgendwie beeinträchtigt, ist halt blöd.
Ich finde einfach, die größte Flasche perfekt unter einem Naturkork gereift ist für mich oft immer die größte. Also eben der Durchschnitt, sage ich ja, das kann sich immer ausgleichen beim Diam, aber es ist ja oft, ich finde Naturkork schon. Jetzt 21 Herrenacker, ja.
Das andere war auch 21, oder?
20 war das. Spondis, okay. Genau, 21 Herrenacker. Das wurde gefüllt jetzt da Ende August, ja, Anfang September.
Wie weit ist Bad Ragaz weg für euch?
Direkt um die Ecke, 3 Kilometer.
3 Kilometer?
Ja, Kilometer.
Ist das nur 3 Kilometer? Muss ich Shoutouts geben an meinen Freund, den ich blöderweise echt nicht erkannt habe bei der letzten Verkostung. Ich habe einen Freund dort in der Gegend, der Kalti.
Ah, wirklich? Kennst Christoph? Ja, klar.
Christoph Kalti,
ja, der kennt jeder.
Der kommt aus Böller, aus der Steiermark und war ganz lang Sommelier in Graz und dann eben in Bad Ragaz auch und so weiter. Und mit dem habe ich ganz viel Blödsinn gemacht früher.
Der arbeitet bei Martin Donatsch.
Und der arbeitet bei Donatsch und stand da am Stand und auf einmal, ich weiß nicht, ich habe den echt 5, 6, 7 Jahre nicht gesehen und dann stand er da und redet mich an und ich so, guten Tag, hallo. Und dann rede ich schon 2 Minuten mit ihm und dann schaue ich und denke mir, Kalti, bist du einer? Und der, ja, und ich habe mir schon gedacht, du kennst mich jetzt nicht mehr, weil du Fame bist. So Blödsinn, so Bullshit-mäßig. Das ist echt lustig. Aber ja, ganz liebe Grüße an den Kalti.
Ist gerade Vater geworden vor kurzer Zeit.
Ah, wirklich?
Ja.
Danke, ja. Genau. Herzliche Gratulation.
Shoutout.
Mega.
Kalt, ja.
Ah, lustig, ist natürlich viel verschlossener.
Mhm. Ist auch oft 100% Ganzrauben. Mit dem, aber Pedicel gemacht, also beschneiden den Mittelstiel raus und lassen nur eigentlich das Stielchen von Bärchen zu Hauptstiel stehen und vergären es dann so mit den ganzen Trauben. Ja. 21 und das ist jetzt der Burgunder-Reben, also es sind viel jüngere Reben, also so um die 25 Jahre alt, die Reben hier. Herrenhagen ist ein bisschen tiefer gelegen, jetzt der Spond ist höher gelegen, am Hang auch. Und Herrenacker ist ein bisschen abgedreht Richtung Nachbardorf rüber, wo es flacher ist. Und du hast ein bisschen mehr, oder du hast tiefgrüniger Boden.
Es wirkt ein bisschen fleischiger.
Richtiger, immer.
Also dick ist zu viel gesagt, aber es wirkt
aber ein bisschen bulliger. Ja, genau. Richtiger, immer. Und Spondis ist dann viel feiner immer. Richtiger. Viel fokussierter, finde ich auch, im Vergleich. Ja. Ein bisschen tiefer als beim Spondis auch.
Aber cooler Vergleich, was? Du merkst schon die Linie, so ein bisschen Vinifikation, aber halt doch den signifikanten Unterschied.
Ja, ist halt immer auch sehr gesucht, dass es auf den Punkt lesen, also das ist sehr, sehr wichtig, dass es nicht zu spät, also zu spät geht für mich gar nicht beim Pinot, dass wir es zu spät lesen, soll immer wirklich auf den Punkt sein, lieber ein bisschen zu früh, aber wirklich auch nicht zu früh, weil bei uns kann zu früh dann wirklich auch sehr grün wirken beim Traubengut, weil es einfach ja, sehr frisch dann wirkt. Richtig, ja. Ja. Deshalb soll es immer ein bisschen auf den Punkt gelesen sein, ja. Und nicht zu überreif natürlich, ja. Und Holz hat bei uns auch nicht mehr so viel Bedeutung, deshalb vielleicht noch so Drittel Neuholz so um das rum, also eher nach unten, ja.
Wo kauft ihr die Fassel?
Also schon viel Frankreich, also ein bisschen klassische Tourneys, ja. Aus Frankreich kommt das meiste eigentlich, ja.
François Frère.
Genau, ja, François Frère, Rousseau, Raymond, sind wir ein großer Fan davon. Okay. Das gefällt uns sehr gut, ja. So, aber ein bisschen gemischt auch, als nicht ein Hauptlieferant jetzt, den wir haben, ja. Das sind auch die Stilistiken zu sehen oder zu entwickeln.
Na, Curly, wie geht's?
Sehr gut.
Ja,
ist geil.
Das ist einfach viel verschlossener jetzt als Spondi. Spondi ist schon trinkiger jetzt, finde ich, ja, zurzeit. Find ich macht auch viel mehr Bock zum Trinken jetzt
war
gerade.
War auch so in der Nase krasser, irgendwie, also intensiver, hatte ich so das Gefühl, weil er halt offener war.
Wie ist das sonst so in der Schweiz? Was muss man auch für die Leute, die zuhören, irgendwie nennen? Was wir mal probieren müssen? Aus Saardank.
Toblerone. Ja, ein gutes Fondue natürlich. Das hätte man eigentlich mitnehmen können.
Ja, oder essen sollen. Das wäre gar gewesen.
Wenn es jetzt noch ein bisschen Schnee hätte, wäre es perfekt. Nein, wow, mega viele Junge gibt es, wo mega Gas geben. Es gibt, was wir danach probieren, Wallis, Raffamai, finde ich großartig. War lange im Piemont, bei richtig coolen Betrieben. Macht da richtig große Sachen aus Sira, Game. Also, das finde ich richtig groß. Dann natürlich die Marie-Thérèse Chappas ist natürlich bei vielen Weinen, die sie macht.
Heißt das Chappas?
Oder Chappa.
Keine Ahnung, ich frage
Chappa.
Okay.
Und das ist auch richtig groß. Aber es gibt natürlich auch die Naturweinszene wie Anclair Schott in Biel. Das ist da, finde ich auch super interessant. Also macht große Sachen. Mit viel trüben Naturweinen, die extrem gut reifen auch. Ja, da gibt es wirklich viele Sachen zu entdecken, aber es ist einfach ein bisschen komplexer, weil es halt so vielfältig ist auf so einem kleinen Land, bei 15.000 Hektar, das ist wie das Burgund, also, aber es ist auf die ganze Schweiz verteilt, auf so viele Kantone, auf so viele Wetterlagen auch, also eben ob du im Wallis bist, mein kleinster Wallis, auch ein Alpental, aber es ist natürlich viel wärmer als bei uns zum Beispiel, oder bist du in Genf oder sage ich Thurgau, Schaffhausen, Zürich, das ist wirklich wahnsinnige Unterschiede einfach, die du hast halt, ja, auf dann so einer kleinen Fläche.
Ich will noch ein bisschen kennen, Markus Ruch, wo ist der?
Oh denn? Ja, Schaffhausen, Klettgau, okay, das ist richtig groß.
Richtig geil, das auch.
Die haben auch richtig große Böden, also cooler Kalkanteil da, also das, ja, das ist richtig groß. Stimmt, was sind eure Berührungspunkte so mit der Schweiz? Wein oder Gutedel?
Ja, ich war früher, also früher gab es in Basel noch Coffeeshops, by the way, bis 16 Uhr. Da konnte man einfach, das ist kein Spaß, da konnte man einfach noch in den Laden gehen, also Duftsäckli halt konnte man halt kaufen. Und da war der Duftsäckli, hieß das Duftsäckli. Die solltest du eigentlich in den Schrank hängen, dass die Klamotten halt gut gerochen haben, nach Gras halt dann. Das ist ja in Deutschland nach hinten losgegangen, wenn du damit rumgelaufen hast, aber da konnte man echt noch in den Laden gehen, in Basel weiß ich das noch, da konnte man richtig aussuchen, ganz normal, wie man das aus Holland kennt, und dann hat der Polizeichef gewechselt in Basel und dann gab es eine Volksabstimmung und dann haben so 51% halt dagegen gestimmt. Und seitdem konnte man es nicht mehr kaufen.
Was ja lustig ist, weil so zu dieser konservativen Schweiz, so wie man es vorstellt und wie es ist, gar nicht passt eigentlich, oder?
Ja, und das hat was. Ja. Und ich meine, ich kenne es da unten halt, das ist halt so eine Pendlerregion halt, wo alle, ganz viele von meinen Homies arbeiten halt in Pharma in der Schweiz halt und wohnen halt in Deutschland. Das ist halt immer eine sehr lukrative Sache, sag ich mal. Und ja, ich finde halt die Schweiz kulinarisch auch einfach so richtig Wohlfühlessen halt, so von Raclette, von die Zürcher Schnitzel, das ist halt so voll mein Ding, mit dem ich halt auch so sozialisiert bin. Und halt, ich finde halt dieses Qualitätsding in der Schweiz geil. Und ich kenne es halt auch noch früher, wo ich viel unterwegs war mit meiner Band und in der Schweiz, wenn man in der Schweiz gespielt hat, war es immer so geil. Wir haben einen Gig in der Schweiz, es wird so geiles Essen backstage geben und so. Und du wirst mega viel Kohle kriegen, weil die auch mit Kunst irgendwie anders umgehen und irgendwie das auch anders wertzuschätzen wissen. Und das fand ich schon krass immer irgendwie.
Aber da muss ich jetzt auch kurz einhaken bei dem Wort Raclette.
Ist auch aus Frankreich, ja, aber nicht nur.
Na, das wollte ich jetzt gar nicht sagen.
Okay.
Ich wollte nur sagen,
das kann man auch im Sommer essen.
Das, was die Deutschen da als Raclette bezeichnen, vom Tefal da mit der
diesen Pfändle
komischen Pfandeln und ja, drauf dieser Stein. Das hatte eigentlich mit Schweizer Raclette
ja
nichts zu tun.
Aber wer hat das eben halt so ein Ding für einen halben mit Leib Käse? Das ist halt schwierig. So eine
ja, schon, aber das muss man, glaube ich, schon dazu sagen. Ja. Weil immer, wenn der Schweizer sagt Raclette, ich glaube, der Deutsche, ja, oh super, ja genau, unser Raclette. Und das ist wie, was weiß ich, keine Ahnung.
Ich war tatsächlich vor einem Monat...
Papierflieger und Kunstflieger.
Ich war tatsächlich vor einem Monat ganz geil schweizerisch essen in Berlin. Da kann ich mal kurz einen Shoutout geben.
Ich will auch was sagen, vielleicht haben wir das Gleiche.
Ich glaube nicht. An die Schwarze Heidi.
Die Schwarze Heidi!
Beste Leben. Aber an die Schwarze Heidi in Kreuzberg, da habe ich ein richtig gutes Zürcher Geschnetzeltes da mir reingedonnert. Das war wirklich sehr gut. Also Shoutout auf jeden Fall.
Das ist halt übrigens der Lokaltipp. Du hast leider keinen mehr.
Now we're
done. Okay. Aber ich habe mich so gefreut, gestern den ganzen Abend, dass ich heute die Schwarze Heidi empfehlen kann.
Ja, das ist so geil. Ich fand das so abgefeiert.
Genau.
Ah ja, kennst du die Schwarze Heide? Nein, kenn ich nicht.
Die Schwarze Heide kommt von euch, ich glaube, Zürich?
Ich glaube, ja.
Und die Ecke da, ja?
Die war leider nicht da.
Und die hat ein Lokal hier in Berlin,
oder? Die ist so Comedian.
Okay.
Und die macht immer so Stand-Up-Geschichten und hat hier in Kreuzberg ein Lokal. Und die macht dort ja Schweizer Spezialitäten, vor allem Käsefondue. Und zwischendurch erzählt sie immer ein paar Witz.
Cool, dann musst du
hingehen. Die war leider nicht da, die Hausherren. Aber ich werde nochmal hingehen und hoffe, dass sie dann anzutreffen.
So gut. Also ein großes, so witzig, wenn du in Deutschland eingeladen bist für ein Raclette. Da gibt es ja alles rundherum, außer das Raclette. Ja, es gibt einen Tischgrill, es gibt 4, 5, 6, 7 verschiedene Gemüsesachen. Aber Raclette ist eigentlich, geht es eigentlich um den Käse, das dann. Also, schon, das ist schon so, ja. Und also geil vom Feuer, das hat schon.
Ist dann so ein Toastkäse.
Aber allgemein so sonst Berührungspunkte auf jeden Fall halt natürlich Skifahren. War halt damals immer die erste Anlaufstelle. Österreich war ein bisschen, war die zweite, aber
waren die Ski?
Die Schweiz war halt näher. Ja klar, du bist ein Arschloch. Und das, ja, und wie gesagt, ich kann jedem nur empfehlen, wenn er mal in Basel um die Ecke ist und das ist auf jeden Fall auch eine Reise wert, eine geile Stadt, auch geile Restaurants, Basel auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, das ist auch egal mit dem Dreiländereck da, mit so Deutschland,
Frankreich, Schweiz so und cool da am Rhein, also. Ich finde das auch so nice da. Und auch im Sommer, das Wetter halt auch mega geil da. Mega. Halt, ne? Das ist so, Rheinfelden waren mehrere Jahre hintereinander die heißeste Stadt Deutschlands tatsächlich.
Ja.
Toskana Deutschlands da unten.
Ja. Ich kenne meinen Geschäftspartner, ist Schweizer, der Moritz, der ist Zürcher, der wohnt jetzt wieder mehr dort. Mit dem muss ich natürlich unbedingt mal in die Kronenhalle, weil da war ich noch nie.
Was haben wir? Ja, sehr klassisch. Legendär. Das ist so ein
dekadentes Wirtshaus in Zürich.
Ja. Zürich Schnetzlet. Oh, legendär.
Ist so geil. Ich hab so
Bock drauf. Das ist echt gut.
Das würde ich echt gerne mal machen. Dann habe ich noch einen Charlottenburger, der eigentlich aus der Schweiz kommt. Ich glaube, ich nenne nicht seinen Namen, aber er ist Co-Mensch vom Philipp Schwander.
Ah, okay, ja.
Schwander ist der nächste. Weinhändler, Co-Weinhändler. Ja. Top-Typ, aber sonst habe ich nicht viele Berührungspunkte mit der Schweiz eigentlich.
Ich habe noch welche, die sind im Wein-Pot.
Also ich bin großer Schweizer Uhrenfan.
Ja, wirklich?
Ja. Okay. Aber die nicht. Man nicht du hast schon eine Art. Was schaffst du aus?
Ja, ja.
Das sieht man.
Also, nächster Wein. So. Was machen wir jetzt?
Und was auch richtig legend.
Ja, wir können das noch, wenn ihr Bock habt. Ja.
Pino.
Ja,
nee, passt. Was auch richtig legendär. Die Feldschlösschen-Brauerei in der Schweizerei ist auch richtig geil.
So also richtig kitschig sieht die aus.
Ey, das sieht so krass aus, wenn wir da mal so eine Führung machen, ist auch auf jeden Fall empfehlenswert. Das ist, da bist du dann auch auf jeden Fall gut drauf. Aber das ist auch mega interessant. Und ich finde auch so, also dieses Schweizer Rheinfelden, Deutsch Rheinfelden-Ding ist auch so witzig mit dieser Brücke, die da rüber geht.
Ja.
Und in der Mitte ist ja so eine Insel zwischen den beiden Städten. Und das ist irgendwie halt funny, weil die Schweizer Stadt ist irgendwie so hunderte Jahre alt und die deutsche Seite so 80 oder so. Ja. Das ist auf jeden Fall witzig. Aber ja, ich bin ein sehr großer Schweiz-Fan und ich habe auch gesagt, wir müssen mal einen Ausflug machen nach Basel auf jeden Fall. Müssen wir ins Trois-Rois gehen, da gefällt es dir bestimmt, Willi.
Oh ja, das...
Das ist bestimmt nicht schlecht.
Der Soßenkünstler, ja, Knoggel, ja, Koch da.
Das ja, oder zu Dings hatte ich eigentlich einen Tisch reserviert, den ich leider absagen musste bei Tatjana Granditz. Würde ich auch gerne mal hin.
Das ist da war ich auch noch nie.
Ist ja auch also, in Basel, in so einem coolen Häuschen, ein bisschen weiter außerhalb. Da würde ich auch gerne mal hin. Da kennst du nämlich auch den Sommelier, der war nämlich vorher im Grill.
Die Tanja,
richtig.
Ja.
Ja, die Tanja kenne ich jetzt nicht, aber.
Nein, gastronomisch, das ist eh mega schön da, weil eben da so ein Elsass mit vielen schönen Lokalen und rund um die Ecke, auch Süddeutschland, Schwarzer Adler.
Ja, voll, alles, absolut, heißt. Ja, voll. Schwarzer Adler, Eckert in Grenzach ist auch ganz nice. Grüße an Nikolai.
Wir trinken jetzt Father John Wines, St. Helena, Kalifornien.
Das sind auch mal ganz traurig, meinst du, ne, Freund?
Ich kenne den Winzer nicht persönlich, aber ich bekam das mal blind angeschenkt bei einem Weinhändler in der Schweiz und ich fand das wahnsinnig gut. Ich fand es einfach kühl, frisch, mega würzig. Und da habe ich mir mal ein paar Fläschchen gekauft, weil ich es einfach super groß finde für Pinot aus den USA auch. Das hat mich wirklich...
Das ist lustig, ich fühle mich auf der würzigen Komponente jetzt.
Was ist Komponente?
Dass die Lage, wo es herkommt.
Krass, das klingt so nicht kalifornisch an.
Der hat so irgendwie so eine Lage, die ist umgeben von Mammutbäumen da.
Ah,
so
geil. Bisschen,
also sieht super schön aus, wenn du es googelst und so. Und, aber ist wirklich so ein so
ein Auto, das da noch drin.
Richtig, es hat so, mal so abgefuckte Autos um die Lage rum. Das gehört irgendwie auch dazu.
Ist das
also.
Geil. Ja, ich schmecke den Rost. Der Rost kommt so, durch.
Am Gaumen merkst du ein bisschen so die New World. So das das Maulbeerige, ne, habe ich da.
Dieses Etikett ist richtig crazy. Mendocino County, Father John, Comche, Pinot Noir, Recoder Lomé. Das sind so alle Sprachen der Welt drauf versammelt. Das
ist nur noch Happy Day.
Oh, Happy Day. Ja, safe. Das ist ein bisschen witzig. Government Warning, natürlich.
So hinten drückt es ein bisschen, ja. Das war mir auch mal satt.
Aber lässig, dass du was mitbrauchst, hast du
da. Ich bin mega auf Pinot, auch ich finde es auch, du hast auch Neuseeland, Tasmanien, so, du hast so viele Gegenden, die so Gas geben beim Pinot, auch die Kühle auch suchen. Also das ist oft schon auch schwierig, auch einzuschätzen, wenn du das wirklich blind bekommst, auch sehr oft, weil es einfach sehr, sehr kühl auch wirkt. Und das finde ich halt super spannend beim Pinot, weil ich glaube, da bewegt sich mega viel mit den Klimaveränderungen, die wir haben, weil es einfach neue Regionen gibt, die saugeile Pinots produzieren können. Und das ist auch wie der Schweiz auch oder Deutschland auch mit den Pinots. Das hat ja wahnsinnige Qualitätsentwicklung gegeben die letzten Jahre.
Jetzt bist du seit 18, hast du gesagt, richtig im Betrieb.
Ja,
oder?
Genau. Richtig
in Verantwortung. Wurde. Hast du jetzt mehr oder weniger das umgestellt von 2 Weine pro Sorte auf Lage, Lagenweine und so, wo ganz deutlich ein sehr guter Unterschied zu schmecken ist. Und das ist auch wirklich sehr präzise gemacht. Wo geht es noch hin? Was sind die Ziele in Zukunft?
Ja, wir haben noch viele Projekte, die wir noch nicht angepackt haben. Das eine ist sicher, die Lage, ich glaube, das ist eher ein Projekt, das ist ja nicht in 2 Jahren, das ist so wirklich fürs Leben, weil bis du eine Lage mal gelesen hast, auch wirklich schmeckt oder das Gefühl hast, du kennst die Lage ein bisschen, das geht ja Jahre, dass du auch weißt, was zu der Lage passt. Also das ist sicher etwas, wo wir noch erst am Anfang stehen, aber auch mit den Schaumweinen, mit den Bubbles, da haben wir halt mega Bock, auch mal irgendwas mal nach 10, 15 Jahren auf der Hefe zu degauchieren. Wir haben neu einen Blanc de Blanc gemacht, ein Chardonnay 2019, aber der liegt noch auf der Hefe. Den werden wir dann nächstes, übernächstes Jahr, wenn es schmeckt, dann mal degauchieren. Aber da gibt es schon noch viele Projekte. Ein Projekt ist auch autochthone Sorten, das einem nie loslässt, weil das ist schon ein Thema, das, glaube ich, super interessant wäre bei uns, weil wir das selbst jetzt nicht haben auf dem Weingut. Ja. Aber ich glaube, es braucht alles einfach viel Zeit, auch bis man es auch ausgesucht hat, auch eben die Selektionen von den Reben selbst. Das ist einfach ein Projekt, das ist nicht so schnell gemacht. Es braucht einfach viel, viel Zeit, bis man das auch umsetzen kann.
Pivisa,
ich weiß es nicht. Ja, es ist eine große Thematik in der Schweiz.
Was?
Ob ihr es kennt.
Pivis.
Pivis.
Wieso redest du jetzt so leid?
Bitte?
Geht es da um Pivis? Ich habe gedacht, das ist geheim, was du da gerade fragst.
Achso, nein. Entschuldigung. Bier schon ein bisschen.
Geht es da auch Pivis?
Ich habe von nichts gespuckt im Lachen.
Ja.
Ja, ich tue mich irgendwie, ich weiß nicht. Mich hat jetzt noch nichts wirklich so umgehauen, dass ich sagen müsste, boah, ich bräuchte jetzt diese Pivis unbedingt auf unseren Böden. So. Aber du, wer weiß, also du, es entwickelt sich auch und vielleicht gibt es wirklich Winzer, die in großen Lagen große Pivis auf einmal produzieren. Dann sieht man ja auch das Potenzial dahinter, aber ich kann es bis jetzt noch nicht so greifen irgendwie. Vor allem, ich finde, weiß ist vielleicht schon ein bisschen weit, und rot finde ich noch viel schwieriger, irgendwie Sorten zu finden, die mich jetzt wie beeindrucken, ja. Von den
und wie lange arbeitest du jetzt schon am Weingut? 10?
18, ja, 5 Jahre.
5 Jahre. Und wie weit denkt man so vorausmäßig so? Also wie weit denkst du jetzt so, boah, diese Lage finde ich interessant, aber nicht für mich, sondern ich denke, der Klimawandel könnte sie in 15 Jahren interessant machen. Lass die mal jetzt schon kaufen oder ist sowas irgendwie absurd zu denken?
Ja, das ist super, also mega interessant, weil das macht man sich schon mega die Gedanken, weil was früher halt, sage ich, die beste Lage war, die teuerste, ja. Das hat halt nichts mehr zu tun mit heute, oder? Weil es einfach sich so stark verändert hat. Auch wenn du es Burgund anschaust, mittlerer Hangtal, super wasserversorgt, süd ausgerichtet, jetzt drehst du rum um den Hügel, bist auf einmal bei Le Beaumont oder so, wo du sagst, boah, sau kühl, sau frisch. Und das ändert sich schon extrem, finde ich, auch bei uns in der Region. Also was wir halt möchten gerne ist, dass wir höher, also wir haben die AOC definiert, das ist, du darfst nicht in der Talsohle pflanzen, also wo es flach ist, darfst du keine Weinberge pflanzen. Du darfst eigentlich nur in der Anhöhe, also wo es zum Berg hochgeht. Aber dann ist es gedeckelt bis 600 Meter. Und drüber darfst du nicht anpflanzen, weil früher wurde es einfach nicht reif, also weil es halt so kühl war. Und das ist etwas, das möchte man jetzt angehen, dass man einfach nach oben raus, dass man freie Hand hat, weil es macht ja auch Sinn vom Klimawandel her, dass du kühler wirst.
Und sonst bist du ja nicht in der AOC, also sonst ist ja nicht AOC... Ja, aber Siegel drauf du sozusagen.
Kann, richtig, aber du kannst es nicht mal pflanzen, weil du so wie in der EU brauchst du Pflanzrechte.
Ah, okay,
und bei uns darfst du nur in einer AOC-Region pflanzen.
Aber ihr seid ja, ach so, okay, weil ihr seid ja nicht in der EU.
Richtig, eben deshalb ist das Gesetz auch anders. Oder?
Ach so.
Und das darf man gar nicht außerhalb. Das ist mega kompliziert. Also kompliziert ist es nicht, aber du hast einfach keine Chance. Wenn du jetzt auch möchtest, auf 800 Meter pflanzen, brauchst du eine Spezialbewilligung, aber super schwierig, ja, das sowas zu bekommen. Aber das ist etwas, aber es ist auch ein bisschen, weil wenn du halt die Rebberge siehst bei uns, es hat 600 Meter, gell? Ich sag, dann geht es noch hoch bis 800 Meter, aber danach kommt einfach der blanke Fels. Also ja, dann kannst du, dann bist schwierig. Du nachher auf der Alp wieder, das ist dann aber 1200, 1300 Meter, aber eben da sind wir noch weit davon entfernt, bis man da irgendwie was, da gibt es Käse davon, aber da noch kein Wein.
Auch gut, auch gut. Ja. Ich mache heute noch Kirschplätzle mit Appenzeller. Das glaubst du mal. Du? Ja, klar, Digga. 6 Eier, 300 Gramm Mehl, ein bisschen Wasser, Appenzeller.
Let's go, Digga.
Wir müssen mal in Wallis in der Raclette-Stube reinsitzen, da kannst du sogar von der Karte kannst du Käse bestellen nach Terroir. Also von welcher Alp sie kommen. Ja, das ist super spannend.
Alter, was?
So 10, 15 verschiedene Raclette, wo du dann kannst wählen, von welcher Alp sie kommen.
Oh, das ist saugeil. Ich schwenk vielleicht auch rum nach auf die Schweiz, oder willst du nicht?
Köln, machen wir mal so einen Ausflug.
Ja, aber hallo. Das klingt sehr gut.
Da gang hat's dahin, du.
Was für ein Wein wird man denn zum Raclette trinken?
Oh, das ist eine gute Frage, ja. Natürlich, wenn du jetzt in Wallis bist, dann
soll man dann immer ganz normal Schassler.
Richtig, ja.
Oder wie du sagst, Schassler.
Richtig. Schassler.
Kassler, oder was?
Kassler.
Schassler.
Nein, weiß nicht, also es ist so der klassische Wein, aber wahrscheinlich könnten wir irgendeinen leimenden Burgunder auch dazu trinken. Ne?
Ich finde auch, ich finde Käse ist eh so schwierig, weil es aber kommt weit auf den Käse, oder? Drauf an.
Trink mal, ich würde jetzt eher Weiß dazu trinken.
Ja, sicher.
Ja.
Ich auch, ja.
Das könnte man generell eigentlich sagen. Leute immer glauben, sie bestellen jetzt eine super Käseplatte und einen kräftigen Roten dazu. Also, sorry.
Das genau, aber das ist ja so das Vorurteil, oder was haben wir mal so, ist es eigentlich abgespeichert, ein kräftiger
Käse. Aber das ist generell, weil irgendwelche Menschen immer glauben, dass kräftige Rote so super sind.
Ja, ich habe das Gefühl, die sind generell, die verlieren immer mehr Einsatzgebiete, kräftige Rote, und die werden immer mehr von irgendwie
ja, ich weiß nicht, so richtig anderen kräftige Sachen. Kräftige Rote, weiß ich gar nicht, wieso es das gibt.
Ja, ich glaube, das ist halt, also ich
ja, meine, sag's nicht, aber bei uns in der Schweiz, das ist boah, ein Riesenthema, so meistgetrunkener Rotwein, Amarone.
Echt?
Zweimal getrunken,
Amarone?
Rioja. Drittmal ist wahrscheinlich nochmal Rioja. Also, ja, ja, das ist heftig. Also,
krass, ja, Amarone ist schon richtig heavy.
Ich habe einen guten Sommelier in der Schweiz, der kommt jetzt wieder nach Deutschland, 3 Sterne, und der sagt, die Leute fragen manchmal, wann gibt es jetzt richtigen Rotwein, wenn ein Pinot kommt. Also die wollen schon dick und üppig trinken. Ja, ja.
Das ist echt geil, weil auch wenn du mit irgendwelchen Winemakers redest, die sollen richtig warmen Gebieten sind, die schauen eigentlich immer, dass sie irgendwie auch finessenreiche Weine zusammenbringen. Ja. Selbst wenn es jetzt Priorat ist, mit irgendwelchen Orgen-Ganachos schaust, okay, die müssen auch irgendwie, trotz, wenn es 14,5 oder was haben, müssen die einen Trinkfluss haben. Also
auf jeden Fall, aber sonst schlägt sich
aber auch. Aber es gibt natürlich immer noch die Gästeschicht, die will so Weine, wenn du da Glasl trinkst, bist du erledigt.
Richtig.
Ja, das ist halt effizient.
Effizientes Trinken, ja.
Also wenn ich nicht sofort ein zweites Glas will, oder der Gaumen danach verlangt, ist kein guter Wein für mich.
Für mich ja, auch. Also für mich Spaß, Trinkspaß, also das finde ich schon mega wichtig, dass du Bock hast auf ein zweites Glas. Das ist zu hart, dass du so fast kauen musst, den Wein, das ist dann schon...
Ja, das ist schon heavy auf jeden Fall. Aber ich fand jetzt von den drei, es waren jetzt 3 Pinots, ne?
Ja, genau, ja, 3 Pinots.
Also ich fand den ersten tatsächlich am besten.
Das war sicher zugänglich.
Wenn man die jetzt so nebeneinander stellt.
Ja.
Spondis war wirklich, hat nichts zu tun mit Spontangärung oder mit Sponti. Ist vielleicht spontan vergoren, aber der Name Spondis hat nichts damit zu tun. Gibt ja immer die Spezialisten.
Es kommt von La Sponda. Das ist die 4. Sprache in der Schweiz. Rätoromanisch.
Ach krass, Rätoromanisch. Ja, klar, kenne ich.
Das heißt so eine steile Anhöhe, weil so ein Hang hängt witzig. Halt. Ja.
Ah, wirklich?
Ja, wirklich. La Sponda kommt vom Rätoromanisch.
Rätoromanisch ist so Ghetto-Slang, Alter. Da verstehe ich einfach.
Ich kenne das immer nur aus
dem Zürich-Krimi.
Nee, das ist nicht Rätoromanisch, Digga.
Das war ja Spaß.
Rätoromanisch ist...
Aber irgendeiner dort hast Reto.
Ja, das ist true.
Was brauchen wir jetzt?
Willst du zuerst den Roten noch machen oder nur Weiß? Ja, wie du willst.
Ja, lass mal den Roten und dann den Weißen zum Abschluss, oder?
Ja, der Curly hat gesagt, lass uns die Folge bitte ein bisschen kürzer machen.
Ja, ja,
mach mal auf den Roten.
Ich habe meinen Zoom-Call schon verschoben.
Ja.
Ich muss gleich Marc Forster anrufen, aber das mache ich dann nach.
Wen muss anrufen?
Marc Forster.
Aha, den.
Ja, den. Kommt immer gut nach 2 Folgen
Podcast. Der jetzt auch Amira Pocher
datet. Nach 2 Folgen Podcast.
Fragst du, ob der jetzt auch Amira Pocher datet? Gestern hat mir der Vogel gesagt, die ist Österreicherin.
Wer?
Amira Pocher.
Aber was hat das mit Marc Forster zu tun?
Ja, gar nichts. Ich wollte jetzt einfach nur drüber
reden. Okay, Grüße. Die ist Österreicherin, Amira Pocher, echt?
Ja, ich wusste auch nicht.
Echt?
Weißt du, die Jury sagt...
Können wir mal hier, Lenny googelt.
Ja, Jens hat einen Daumen hoch.
Jens kennt sie aus, der muss sie googeln. Alter, Syrah, das Etikett sieht richtig aus, so nach...
Oldschool. Ach so, das kommt aus der Schweiz, ja, jetzt shake ist er.
Ja, das müssen wir auf jeden Fall probieren.
Das sieht so richtig nach Noble Rot.
Wie Syrah.
Aber geil.
AOC.
Ja, Valle. Chamoson.
Was sagt man da? Chamoson.
Chamoson, ja. Ist das Dorf.
Wie in Wien,
ja.
Alte Reben.
Finde ich aber gut, eine ganz genaue Alkoholangabe, so wie früher in den 70ern, in 80ern. In,
Alter, krass.
Wie heißt Kalifornien?
13,2.
Da war die Analyse noch was wert.
Wir dürfen ja nur 0,2 daneben sein in der Schweiz. Deshalb müssen wir so, das macht das immer so. Ja, ja. Das darf ja nicht 0,5
sein. Wir haben die Etiketten für dich immer für 10 Jahre voraus.
Ja, aber das hat doch jemand erzählt. Mann.
Der Roman Horas bei Montus, der haben alle 14.
Das ist so geil.
Oder 13,5.
Ja, ja, fast schon
14. Hat jeder meinen 13,5.
Ich sehe das Beste, wenn du Frankreich arbeitest, hat jede Etikette 13 und 13,5.
Das ist so geil einfach.
Passt schon. Immer wie es der Markt will.
Genau.
Richtig. Mal dann mehr, mal dann weniger.
Und ja, wie lange bist du jetzt eigentlich in Berlin?
Sonntags angekommen bis Mittwoch.
Ah ja, das ist schon gute Zeit.
Bin doch spät.
Bis morgen.
Quasi. Ja, genau.
Ja, dann wird es auch coole Zeit Stadt. Zu gehen. Ja.
Wie?
Ja, du bist doch einer der wenigen, der sich gestern gedrückt hat vor der Freundschaft. Du
vor der Freundschaft? Ja, ich hole das schon nach heute.
Ich habe mir gedacht, ja.
Nein, wir waren wirklich an einem anderen Ecken. Wir waren bei, bei einem Chinesen, der hat eine mega coole Weinkarte.
Ich weiß, den Hotspot.
Beim Wu?
Ja, genau.
Was im Wu? Ah,
ja. Der hat einen Kollegen, die wohnen in Steglitz da, Region, und da sind wir dahin.
Was ist auch coole Weinkarte. Riesling-Party auf jeden Fall am Start. Ja, safe. Ja, da war ich auch schon ein paar Mal. Das ist auf jeden Fall auch, sehr fair kalkuliert, sage ich mal.
Super, ja. Und gereifte Sachen hat es auch.
Ja, cool, ja. Eisenbahnstraße. Da kannst du nächstes Mal noch ins KDW, in die sechste, bisschen schlemmen.
Ja, da waren wir gestern mal ein Apro da genommen.
Das ist schon auch ganz geil.
Ja. Rein, ja. Das
ich wohne in Kreuzberg, das ist für mich immer so eine Weltreise, aber ein paar Mal im Jahr schaffe ich es dann hin, und feiere ich es immer voll. Wann war ich der jetzt?
16. Der 16. Ja.
16. Der stinkt wie ein Charmee. Weißt du, was ich meine? Dieser Kopf tradiert auch immer, dass dieses leichte Hühnerstall, nicht Schweinestall, Hühnerstall, so ganz eigener.
Das dreckige
halt. Ja, als Bauernbub weiß man das, wie ein Hühnerstall sich unterscheidet vom Schwein- oder Kuhstall.
Hattest du einen Hühnerstall?
Ja. Wir hatten alles. Also meine Oma. Und das unterscheidet sich.
Du bist der Hühnerverantwortliche. Was denn immer.
Und dann kommen aber schon so die schwarzen Oliven, die man extrem hat da. Das Fleischige ein bisschen.
Schwarze
witziger.
Oliven.
Okay, extrem. Genau. Kalamata-Oliven pur.
Schwarze Oliven.
Merkst du es nicht? Da will ich rein. Ein bisschen Tapenade.
Weiß ich jetzt
nicht. Liebstöckel.
Junger Bursche in meinem Alter, der hat das Weingut von Eltern übernommen und von seinem Vater und Bruder, die haben das zusammengeführt dazu mal. Und gut, der war viel unterwegs, auch der war im Piemont, war sehr lange. Und ich hatte mal einen Wein und da mit dem zusammen im Wallis in Zermatt, da haben wir alte Jahrgänge gemacht, dann hat er 90 geöffnet, wie Ewin. Und ich fand das mega stark. Das hat mich echt so an Nordrhone erinnert. Das ist so gut. Und dann tauschen wir uns viel aus und er arbeitet, finde ich, richtig stark fürs Wallis, auch dass er eher immer kühl. Wallis kann dann auch sehr, sehr warm sein, je nach Lage, wo du bist. Aber ich finde, die Weine, die reifen so gut immer und das finde ich super spannend.
Bastisch.
Also ist oder? Sehr so komplex also, oder so.
Also wenn du irgendwas anders sagst, als außer nördlichen Raum bist.
Also voll, oder?
Aber
also
richtig.
So diese Eremitage-Vibe oder was? Oder ist das nicht nördlicher Rhône?
Ja, schön.
Ist das auf jeden Fall Rhône? You gotta give that to me.
Ja, ja, okay. Darf ich das Pulver für See und Pulver für Männer auseinanderhalten kannst, lass mal jetzt.
Ja, ich meine, Cabernet Sauvignon und Sauvignon Blanc ist ähnlich halt.
Lass mal jetzt einfach das so stehen.
Ja, aber ich finde, es ist sehr. Wie soll ich sagen, gebündelt vom Aroma, es ist sehr viel so.
Es ist konzentriert, aber nicht dick, finde ich. Aber es hat eine Frische auch drin. Es ist so, es hat schon fokussiert auch. Es hat auch Zug, finde ich.
Das ist sehr, sehr gut.
Ja.
Fein, long, reif, aber nicht. Aber klebrig oder so.
Aber im positiven Sinne fordert irgendwie. So, das will schon was von dir, wenn du das trinkst.
Ich würde es vor allem austrinken.
Und braucht noch Zeit, ja. Also. Ja, so aber kein Bock, weil es macht Bock zum Trinken.
So viel Zeit will er nicht mehr haben heute. Wird gerade richtig durstig. Kennst du es, wenn du mit dem Trinken durstiger wirst?
Ich habe so Bock auf Zürcher geschnetzelt, das letzte Jahr. Ich glaube, ich werde zur schwarzen Heide.
Ja, möchtest du schwarzen? Nein.
Gibt es das in der schwarzen Heidi? Ja, ja? Wirklich? Ja. Okay.
Das ist richtig nice.
Nein, ich habe heute schon einen anderen Tisch.
Ich weiß. Bringst du eine Flasche mit euch? Da haben wir heute ein paar. Du könntest eigentlich 5 mitnehmen. Das wäre eigentlich geil.
Ja, wir gehen jetzt noch in die Freundschaft, dann machen wir Aperitif. Dann muss ich leider halt, ich habe jetzt frei.
Du hast gesagt, ja.
Ja. Shelly übernehmen
sie. Das ist echt crazy, wenn Willi dich mal frei, also ich muss sagen, das ist schon, ich sehe das gern, wenn du dir mal auch frei nimmst. Das ist wichtig. You entwickelt dich. Du auch mal frei nehmen, das finde ich ganz gut.
So as you can hear, it's a long afternoon.
Ja, ist krass.
Super immer für alle Hörerinnen und Hörer, wenn die den Verfall so mitkriegen von uns.
Das ist ein Glow-Up, das ist kein Verfall, Digga. Bei mir ist das halt ein Glow-Up.
Das ist wirklich so. So einen professionellen Verkostern, der einzig Gescheite war immer der David Schildknecht, weil der hat einfach nur in sein Diktaphon reingesprochen. Aber du musst doch mal so Notizbücher anschauen von Menschen, die ganze Zeit Notizen machen.
Wie unleserlich die werden.
Wie sie das verändert. Von Seiten zu Seiten.
Diese Max-Shots.
Das schaut dann aus wie Steno irgendwann, dabei ist gar nichts mehr. Du schmierst einfach nur mal eine, das aussieht, als wäre es professionell unterwegs. Aber es heißt nichts, keiner kann es mehr lesen, Hauptsache das Buch ist voll. Hauptsache das Medusquin ist voll und steht daheim im Küchenschrank. Das
Moleskine-Ding.
Um dann ja, wieder Leute zu beeindrucken, das ist wichtig. Ich habe alles Notizen.
Ja, aber jetzt hatten wir hier echt 4 der Brecher-Rotweine, würde ich mal sagen, oder? Also das super. War auf jeden Fall eine...
Ja, aber ich würde sagen, jetzt trinken wir noch einen Kompletter, dann haben wir einen kompletten.
Ja, das muss sein, das muss
was
sein.
Ist das hier? Was ist das hier? 2002, 21 Jahre alt, das ist schon mal wild.
Was ist denn das?
Ich dachte, ich muss was mitnehmen, was ihr sicher nicht kennt aus der Schweiz.
Nee.
Und das macht der Schweiz. Es ist ein komplettes autochtone Sorte.
Von uns. Kompletter heißt der?
Kompletter, genau.
Geil, Alter.
Von komplett kommt das her. Also,
das ist ja perfekte Rebsorte.
Für einen kompletten Foodrausch, finde ich.
Das ist krass. Also marketingmäßig sehr gut, die Rebsorte. Marketingmäßig auf 1. Auf jeden Fall, da geht einiges. Also da kann man...
Nein, das ist eben so eine Sorte, die ist...
Ich glaube nicht.
Ja, wir haben es gerade geschafft, alle Leute da draußen. Ich hoffe, ihr habt auch schon was getrunken. Ansonsten spult nochmal zurück.
Macht euch noch was auf.
Ja, macht einen Schnaps auf, um aufzuholen am besten.
Ich hoffe, er hat keinen Kork.
Und woher kommt der Wein noch?
Also das Weißwein, genau, ist eine Sorte, eine autochtone Sorte aus unserer Region.
Oha, krasse Farbe, Honig.
Und die,
oi, das riecht die auch wie Honig.
Sorte war eben dazu, es kommt vom letzten Gebet von den Religiösen, die das zu sich genommen haben, abends.
Nach dem letzten.
Vor dem letzten.
Vor dem letzten. Anscheinend. Ja, das
ich weiß
Sinn,
jetzt nicht
ja.
so genau. Und das war einfach untrinkbar, weil der Wein hat irgendwie 13, 14 Gramm Säure normalerweise.
Ich liebe die Ressort.
Vor dann auch die Ministranten drauf.
Genau. Und das haben sie, weil das einfach untrinkbar war, haben die das in die Fässer gelegt für 5, 6, 7 Jahre. Das auch oxidiert wurde dann, oder dass es oxidiert hat. Und dann wurde es ein bisschen feiner zum Trinken. Und es gibt bei uns so 2 Stilistiken in der Region. Es gibt solche, die fühlen sehr modern, also jung abgefüllt. Und es gibt noch so richtig schöne Domains wie von Charner her. Das ist 0,2, aber wurde erst 0,8 gefüllt. Also es war 6 Jahre im Fass. Ungeschwefelt. unaufgefüllt. Und dann wird das gefüllt und hat halt immer so ein bisschen diese oxidative Note im Wein.
Aber trotzdem eine lässige Aromatik.
Ich dachte gerade, das ist so.
Was Rot. Das hat so eine leichte Muskat-Aromatik. Mhm.
Ja.
Viele versuchen es dann halt ein bisschen mit Süße zu brechen, wenn sie es jung füllen. Boah, aber ich finde es einfach viel schöner, wenn du es halt so reifen lässt, halt einfach mit der Säure stehen lässt.
Also da super Säure.
Das ist super, also super frisch, oder?
Ja, mega Wein.
Oder? Ja. Ich finde es saugut.
Also, es hat sowas, ich weiß nicht. Ja, es hat schon sowas, hat schon irgendwie was so halb Süßes irgendwie auch so tief drin.
Aber ich habe, ja.
Es hat halt auch immer brutal viel Alkohol. Also die Weine haben doch auch
14%. So manche.
Ja, ja, aber nach dem Komplett und Abt und Ministranten haben wir dann Weine selber madig geredet.
Das ist schwierig. Ja, aber ich finde, das ist schon sehr interessant von den verschiedenen Geschmackskomponenten. So. Also ist auf jeden Fall, habe ich jetzt, sowas habe ich jetzt nicht so oft getrunken. Halt.
Wer ist der Chana?
Das ist ein Schlossherr, also die haben ein riesen Schloss bei uns in der Gegend, kleines Weingut, 5 Hektar, und das macht der Sohn jetzt seit 10 Jahren.
Das ist ein Live-Kurs, riesen Schloss, kleines Weingut. Das
ist super süß, geile Lagen, auch viele alte Lagen, so Chur ist ja bei uns die Hauptstadt, Chur hatte mal 100 Hektar an Reben, jetzt haben sie irgendwie noch 2 oder 3 Hektar, also wurde alles überbaut, und er hat davon noch einen Teil von den Reben und macht halt sehr klassische, langlebige Weine immer noch. Also er lässt ihnen einfach Zeit. Auch die Rotweine sind bei ihm 4 Jahre später gefüllt oder so. Also auch die Pinots. Das, ich finde das was super Spannendes eigentlich. Das
ist richtig cool.
Ja.
Apropos richtig cool, hast du denn einen Song dabei für unsere abgefahren coole Spotify-Playlist?
Ja, ich habe die natürlich jetzt nicht ganz durchgehört, aber ich denke, das da fehlt sicher noch was aus der Schweiz, oder?
Stefan, ja, das auf jeden Fall. Da fehlt auf jeden Fall noch was.
Ich dachte, wir könnten von Brandherd.
Oh, Digga, ich wollte das gerade sagen.
Wirklich?
Ich kenne die Boys. Ja. Johnny Holiday, Digga, ja, mit dem genau, da war ich früher bei Freestyle Sessions in Basel im Sommercasino unterwegs. Mit Johnny Holiday, und ich habe diesen einen Song, ich schwöre, kriege ich jetzt die Regenzer, wenn ich den höre, diesen...
Noch Brand.
Ja, ich liebe es mal. Wenn das ist so geil.
Ich habe jetzt wahrscheinlich direkt im Auto einen Herzinfarkt.
Ich schwöre dir, Digga, das ist Schweizer Hip-Hop at its finest, ganz ehrlich. Ja,
Brandherz. Coole Jungs. Und die haben richtig Bock auch auf Wein. Also,
echt?
Ja, ja, mega.
Ah, geil. So, und die machen die noch so was? Nicht mehr so richtig doch, aktiv, oder?
Jetzt, seit langer Zeit, 22, haben sie einen neuen Titel rausgebracht. Ach, aber ewig nicht mehr. Das war so, wo wir 16 waren. Das war so die exakt. Band.
Ja, da waren auch DJ Ace in Basel, und das war immer im Sommercasino, haben die alle gespielt. Ja. Immer Sektion Kuchenkästle, aber dann die Züricher Fraktion und das war die Basel. Genau. Ja, voll. Ich habe da immer, also Sommercasino, da wo die gespielt haben, waren wir immer draußen, haben wir gefreestylt.
Oder Breitbild oder so.
Ja, sagt ja, der safe, ja, klar, natürlich. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, dann würde ich sagen, Brandherd, Notbrand. Oh, ich glaube, das ist der beste Song in dieser Playlist, ganz ehrlich. Das ist Schweizer Quality at its finest, Digga. Das ist Toblerone für die Ohren, das kann ich nur noch sagen. Toblerone für die Ohren. Hallo, Digga. Oha, ich schwöre, ich muss sofort anhören.
Was für Schokolade ist mehr Schweiz eigentlich? Entschuldigung, ich muss mich wieder auf Deutsch einstellen. Welche Schweizer Schokolade?
Oh mein Gott, boah.
Weil ich glaube, das, was wir kriegen, ist ja alles nur so Export-Touristenware.
Nee, nein, ich glaube, ihr bekommt schon gute Sachen über
hier. Giandor ist schon auch richtig geil.
Wie?
Giandor.
Es hat viel Milchschokolade in Schweiz, das richtig bekannt wurde. Und ich finde halt so die puren Sachen oft ein bisschen spannender, und auch isst du weniger davon, aber dafür ist es irgendwie auch intensiver halt so. Das ist ein bisschen der Punkt. Aber Lindt und so ist ja mega. Bekommst du überall
über. Apropos überall, wir haben noch einen Song für unsere Playlist, weil unsere Freunde aus der Steiermark haben sich nicht lumpen lassen und dafür gesorgt, dass unsere Gäste und Gästinnen auch noch einen Song droppen können, jede Folge. Und ich habe hier den Louis Stockmann,
Der hat dir einen Song eingeschickt.
Wer?
Der Louis Stockmann.
Okay, cool.
Das gefällt dir der Name, ne? Und da zwar hat er eingeschickt.
Da bleibt kein Loch im Käse.
Lecco mio. Shoutout an Louis Stockmann. Er hat eingeschickt Turn the Tide von Silver. Ich kenne den Song nicht, aber jetzt habe ich die Möglichkeit, ihn zu hören und ihr da draußen auch, wenn ihr unserer Playlist folgt, Terwan an die Letten Playlist auf Spotify. Klick, 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 klick. Und jetzt hört ihr aber zuerst mal Brandherd Nofbrand. Das ist nämlich richtig geil. Aber zurück zu deiner Frage. Es gibt auch hier gute Schweizer Schokolade. Die behalten es nicht nur für sich.
Okay. Ich wollte jetzt einfach nur einen Insider hören.
Aber ja, ist eine gute, die Intention war gut auf jeden Fall. Hast du denn vielleicht noch eine Frage für den Willifred?
Für den Willi eine Frage, ja, auf jeden Fall. Ich wollte mal fragen. Also die generelle Frage war halt mit den Berührungspunkten mit der Schweiz, aber das hast du ja schon so ein bisschen beantwortet. Das heißt, das Vorbild als Skifahrer, denke ich mal. Nein, ja, ob du schon mal, was deine Berührungspunkte davor waren, mit der Schweiz auch Wein vor allem, also mit Weinen halt, ob du, aber so wie du ja gesagt hast, noch nicht groß, oder weil man es überhaupt nicht bekommt im Ausland. Ich dachte vielleicht, du warst mal in der Schweiz schon in Weinregionen oder hast das erlebt oder so, oder?
Nein, ich war einmal in Basel, einmal in Bern, kurz. Ich war noch nie in Zürich.
Ja, okay.
Nein, muss ich unbedingt machen.
Ja, dann lass uns da mal zusammen hingehen.
Also. Ja, sehr gerne.
Der Zürichsee ist so geil.
Nein, tatsächlich die einzige Berührung über meine Freundin, die halt einiges gemacht hat und jetzt ein paar Blogartikel auch geschrieben hat. Ich muss auch wirklich sagen, für alle, die sich nach der Folge mehr für die Schweiz interessieren, also für Wein in der Schweiz, Werbung in eigener Sache, www.bringflavorhome.de oder com, man muss wirklich sagen, die Zusammenfassung dort ist das Beste, was ich in der Recherche gefunden habe.
Boah, du findest nichts, oder? Das
muss ich echt sagen.
Nein, das glaube ich ja.
Da hat alles Bingo Bongo zusammengeschrieben. Stimmt da, also natürlich stimmt alles. Top recherchiert. Aber ja, ist auch echt gut geschrieben. Ansonsten habe ich nicht viele Berührungspunkte. Ich habe halt damit ja einen Haufen Chasselas probiert.
Was schwierig sein kann, aber es auch sehr groß an uns greift.
Ich habe nach wie vor meine Allokation Gantenbein. Mhm. Kein Weinfreak der Welt würde mir Gantenbein schlecht reden. Ich bin ein ganz großer Fan.
Sie waren ja schon mal hier, oder die Gebrüder Gantenbein, habe ich schon gehört.
Classic, das hat sich schon rumgesprochen, habe ich gehört.
Von Weingut. Und ja, also... macht mir keiner madig. Aber somit umso besser, dass ich jetzt... ein weiteres Fläscher Weingut kennen mit wirklich hervorragenden Pinots. Also das hat mich wirklich beeindruckt. Vor allem, wenn es spannend ist. Das war richtig, richtig gut.
Das war eine richtig intensive Wein.
Ich finde das Bashing irgendwie blöd, weißt du? Also ich glaube, die haben echt viel gemacht für die komplette Region oder für das ganze Land.
Auf jeden Fall, ja.
Und dann geht mir das Bashing echt immer am
Arsch. Was für ein Bashing denn? Warum denn?
Ja, du bist auf anderen sozialen Medien unterwegs als ich anscheinend.
Ja, aber warum? Erklär mir das mal, warum werden die
gebashed? Ja, weil die Leute immer sagen, das ist so fett und plakativ und üppig und irgendwas und es ist überhaupt nicht so. Wenn ich die Leute blind an 17er Pin auf ein Gantenbein hinstelle, sagt jeder, himmelhoch jauchzend, das ist das Beste. Jeder überlegt nur, ob es Premier oder doch Grand Cru ist, Burgund und dann ist es halt Schweiz Gantenbein.
Ja, das ist doch die beste Antwort das auf Bashing,
was du sagen. Ja, aber...
Ja.
Das glaubt dann nie einer, wenn du das so erzählst oder sonst irgendwas. Verstehe, so viel gibt es ja dann nicht, weil die Allokationen doch eher klein sind. Und das ist so. Und auch wenn du jetzt Donatsch hernimmst, das ist großartig. Studach macht super Weine. Und
Studiegereifte Pinot Spaß ist so 14.
Ist gut, ne?
Ja, ist auch schön. Also.
Ich glaube, die ganzen Weine juckt das nicht. Ob die gebasht werden oder nicht.
Ja, hoffentlich nicht.
Ja, aber so wie bei Gute Edel auch oder Schassler, das ist auch jung, wird das auch mega gebasht, aber wenn du so wirklich Sachen aus den 70ern hast,
das glaubt man oft
nicht. Das glaubt man wirklich nicht. Ja, und das ist saugroß. Ich dachte noch, ob ich sowas mit, aber ich dachte, jetzt spricht eher für unsere Region, sowas gereift mitzunehmen. Aber es wäre auch interessant.
Das war komplett der Gutschein, komplett.
Eben zum Schluss.
Oder? Das Blätter war richtig komplett. Ja, voll geil, ey. Ich bin auf jeden Fall.
Bombenfolge, wirklich.
Chillen.
Freue mich sehr. Ich schaue weiterhin auf diese schöne Illustration. Nicht die vergessen, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt heute halt eine wunderbare Box zu bestellen für locker flockige 159 Euro.
Bei Logenberg. Inklusive eine richtig kleine Illustration, die ihr noch nicht sehen könnt, aber Lenny wird sie fotografieren, dass auch ihr sie sehen könnt, und ich werde sie mir daheim an die Wand hängen und mich davor auf die Couch legen. Das ist ein guter Plan für heute, finde ich.
Ja, mehr kannst du halt nicht.
Das ist richtig, doch. Ich spiele jetzt gleich Powerwash Simulator und mache einen Garten sauber. Das ist richtig, ja,
weil
geil.
Du zum letzten Weihnachten eine neue PS5 gekauft hast.
Ja, und weil ich zu meinen Eltern schon gesagt habe, dass ich das dann, ich zocke jetzt Powerwash Simulator, und wenn ich jetzt bei meinen Eltern bin, dann nächste Woche, weil ich die besuche, mache ich einfach den Garten mit einem echten Powerwash sauber, also mit einem Dampfstrahler halt.
Also du kannst auf der PlayStation Putzen spielen, oder?
Ja, habe ich doch gerade gesagt. Das ist, also wie heißt es denn auf Deutsch? Kercher halt. Kercher, weißt du, was ein Kercher ist?
Das kannst du auf der PS
spielen. Ja, da kommst du in Brechen.
Und das magst du auch noch mit Freude.
Ja, klar, das ist voll geil. Das ist voll meditativ, Digga.
Gott sei Dank bei uns kommen vor dem Herbst so. Ja, Keller reinigen. So.
Du spielst Putzen auf der PlayStation.
Ja, klar. Das ist geil. Powerwash Simulator, nicht putzen. Ich bin ein Powerwasher. Ich habe verschiedene Düsen und alles am Start, Digga. Ja, weiß ich, dein Haus sauber, dein Auto, dein
Garten. Das ist das Absurdeste, was in meinem ganzen Leben gehabt.
Ja, das ist geil.
Ist das jetzt echt oder verarscht du mich?
Das ist echt. Jetzt guck schon mal in meine Storys später, dann siehst du, wie ich was wegkärcher.
So, ich schenke mir jetzt einen kompletten. Ja, das sag ich.
Ey, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank. War super cool.
Danke für die ganzen
Weinchen. Ich schenke dir noch einen.
Komplett durch. Ich schenke mir noch einen Vater John ein, Leute.
Ja, sorry, dass wir jetzt ein bisschen verfallen sind. Ich hoffe, das war jetzt nicht so.
Passt doch.
Danke für den Besuch. Hey,
war witzig. Bombe. Er hat dafür gesorgt mit seinen Weinen. Ja, Mann, war richtig geil. Ich sage, wir sehen uns in der Schweiz wieder.
Auf jeden Fall. Hopp Schweiz!
Hopp Schweiz!